Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 96, heute mit Matt.
Hallo.
An der VoIP-Leitung der Pfleidi.
Ja, hallo. Und viele Grüße aus Heidelberg oder so.
Oh, wieso nur oder so?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch noch mehr. Ja. Genau, Pfleidi in HD.
In HD, in Heidelberg. In Heidelberg. HD.
Genau.
Der Witz wird nicht
Heidelberg Definition.
Genau. und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja, der Pfleidi ist umgezogen, deswegen müssen wir den jetzt hier irgendwie remote reinholen. Und der Rest ist irgendwie immer noch verschollen. Der Felix, keine Ahnung.
Nennen wir es verschollen.
Genau.
Man weiß es nicht so genau.
Verschollen sind auch so ein bisschen die TrueCrypt-Entwickler. Die sind auch schwer zu erreichen und sind unser Toter der Woche. Denn die haben beschlossen irgendwie, nee, wir haben keine Lust mehr, lass mal alles in Ruhe. Machen wir nicht mehr, haben wir keine Lust. Also TrueCrypt ist tot. Und zur Erinnerung, TrueCrypt war dieses Cross-Plattform, ich verschlüssel mal so ein Dingi und irgendwie blöd oder so.
Ja, vor allem, weil man konnte es ja nie auditen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also man hätte ja ein Security-Audit machen müssen, dass es auch wirklich so ist, wie sie es versprechen.
Na gut, aber der Quellcode war ja offengelegt.
Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Quellcode war schon offen, aber man wusste ja nicht, ob die Version, die sie da veröffentlicht haben, also die Binaries, die man runterladen konnte letzten Endes, konnte man sich ja nicht sicher sein, ob das tatsächlich die Versionen waren, die von dem Quellcode kompiliert wurden.
Und man konnte sie sich nicht selber kompilieren?
Kann man machen, aber wenn halt viele andere das anderweitig verwenden, also...
Ja, und ich glaube auch, die Lizenz, die war da auch so ein bisschen restriktiv. Man durfte da auch nur bestimmte Dinge mitmachen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall gab es da auch ziemliche Kritik an der Lizenz. Die war so nur so halb offen. Also man konnte zwar den Source-Code so runterladen, aber ich müsste jetzt irgendwelches Halbwissen von mir geben, deswegen lasse ich es mal. Aber ich habe da auch noch was im Hinterkopf, dass es da starke Kritik an der Lizenz von TrueCrypt gab.
Ja, es war auf jeden Fall keine Open-Source-Lizenz, also keine von der OSI zertifizierte Lizenz. Die war zwar irgendwie so halb offen, aber hatte ja, wie du gesagt hast, ein paar Restriktionen. Und das macht jetzt auch so das Weiterentwickeln schwer. Also klar, die Entwickler haben jetzt keine Lust mehr und wollen jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Anlass war. Es gab irgendwie jetzt ein Audit von irgendwelchen Leuten, die den machen wollten und haben halt auch gemerkt, irgendwie die TrueCrypt-Entwickler sind irgendwie schwer zu erreichen. Aber den Audit machen sie jetzt erstmal schon noch zu Ende. Also sie wollen sich auch OpenSSL dann angucken, diese Gruppe. Noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Anlass ist, aber zumindest ist jetzt irgendwie rausgekommen, nee, die ehemaligen Entwickler haben keine Lust mehr. Das ist schon ein bisschen blöd, weil tatsächlich ist TrueCrypt an einigen Stellen immer noch das Mittel der Wahl. Man könnte jetzt klar sagen, ja, wer braucht schon TrueCrypt noch? Irgendwie unter Linux kannst du es mit DMCrypt machen und dann macOS mit FileVault, genau. Mhm. Und unter Windows mit BitLocker. Also es hat ja jeder irgendwie seins, aber wenn du doch mal irgendwie einen verschlüsselten Container auf einem USB-Stick haben möchtest und der soll von allen Betriebssystemen gelesen werden, war halt die einzige Möglichkeit TrueCrypt, würde ich mal sagen. Zumindest ist mir gerade nichts anderes bekannt. Also okay, oder du machst es halt mit GPG verschlüsselt oder sowas, aber dann ist es halt schon einfacher, wenn du viele Dateien reinlegen willst, das mit einem TrueCrypt-Container zu machen. Ja, und jetzt gibt's es oder soll es erstmal nicht mehr geben. Schon blöd.
Ja, also ich habe da noch einen Blogpost verlinkt, den ich leider nur angelesen habe. Da gab es irgendwie in einem Nebensatz, stand da irgendwas, dass es auch mit dem End-of-Life-Cycle von Windows XP zu tun haben sollte. Ich habe den Artikel leider nicht zu Ende gelesen und bin mir deswegen auch nicht sicher, was da der eigentliche Grund war. Aber so sollten sich die Hörer dafür interessieren, können sie ja mal den Blogpost von Brian Krebs lesen.
Genau. Ja. Es gibt jetzt auf jeden Fall Leute, die wollen das Zeug weiterentwickeln, also egal an was für einer Stelle das jetzt gescheitert ist, irgendwelche Schweizer, die sich das jetzt so ein bisschen annehmen wollen, oder es gibt, glaube ich, so ein paar andere Projekte, die sich das auch angeguckt haben und dann noch weitermachen möchten. Das Problem ist, wie gesagt, diese TrueCrypt-Lizenz, die irgendwie ja sagt, dass man das Zeug nicht kommerziell irgendwie weiterentwickeln kann, darf, soll, und wenn, dann irgendwie auch den Namen TrueCrypt nicht verwenden darf.
Ja, das wäre ja jetzt das kleinste Problem.
Ja gut, es macht es natürlich für Umsteiger einfacher, wenn das irgendwie TrueCrypt 2 heißen kann oder sowas.
Ja.
Oder man das komplette Projekt übernehmen könnte zum Beispiel.
Ja.
Das wäre schon einfacher.
Ja, aber was ich mir gerade auch überlegt habe, es gibt eigentlich keine so richtige sinnvolle Verschlüsselungssoftware, die wirklich cross-Plattform funktioniert und auch richtig offen ist, so free as in freedom eigentlich, oder? Also ich glaube, es gibt irgendwie Möglichkeiten mit Fuse auf Windows oder auf Mac OS X irgendwie Volumes zu mounten, die mit Linux verschlüsselt waren, aber das geht auch nur so halb und irgendwie dann auch nur unter bestimmten Umständen und bestimmten Konfigurationen, aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht so richtig was ein, was man da benutzen könnte.
Ja, mir auch nicht. Also deswegen, also die Lösung war bisher immer TrueCrypt. Also ich habe das öfter im Einsatz gesehen, selbst also gerade unter Windows, und da war es halt dann geschickt, dass ich das auch unter meinem Linux aufmachen konnte. Mhm. Also das war gut, die GUI, da kann man sich drüber streiten, die war nicht wirklich schön, aber es hat halt immer gut genug funktioniert.
Ja. Ja, wobei, also ich habe das auch mal eine Zeit lang gehabt. Ich hatte dann irgendwie halt einen, ich weiß gar nicht mehr, war es eine Partition oder war es irgendwie einen Container auf irgendeiner Festplatte. Auf jeden Fall hatte ich das auch mal eine Zeit lang, dass ich dann halt so ein verschlüsseltes Volume hatte, was ich halt so auf den ganzen gängigen Betriebssystemen mounten konnte. Aber dann war halt wieder das Problem, ja, dann musste man irgendwie wahrscheinlich entweder, wenn man so den kleinsten gemeinsamen Nenner haben möchte, muss man dann irgendwie ein FAT32 benutzen, was irgendwie auch wieder so kaputt ist und irgendwie verkrepelt, oder man muss irgendwie ein NTFS benutzen und dann zumindest irgendwie auf dem Mac und auf Linux dann irgendwie noch so einen Fuse-Treiber installieren, damit man da NTFS ordentlich schreiben kann, und das ist auch alles so ein bisschen kreblig. Und ja, ich weiß nicht, so seit ich überhaupt kein Windows mehr privat verwende und seit ich eigentlich auch keine, also ich momentan besitze ich eigentlich auch externe Festplatten nur noch als Backup-Medium und nicht mehr als Austauschmedium, da ist es mir eigentlich auch egal. Also ich habe halt irgendwie als Austauschmedium habe ich irgendwie sowas wie Dropbox oder meinen File-Server oder solche Geschichten, und ich weiß nicht, ich habe irgendwie so den Luxus, dass ich keine Daten auf USB-Sticks oder so mit Windows-Leuten austauschen muss. Also, ja.
Ja. Ja, also die einzige Möglichkeit bliebe halt wirklich Dateien einzeln zu verschlüsseln mit GPG. Was anderes fällt mir nicht ein.
Oder hier mit unserem absoluten Favorite. Wie hieß es nochmal gleich? Ich habe den Namen mittlerweile auch vergessen.
GCFS?
Nein, dieses...
Doch, GCFS.
Dieses Keyding, dieser, ja, bestimmt auch, ja.
Keyding? Keybase auch.
Genau.
Ja.
Da kannst du auch Dateien einzeln mit verschlüsseln. Macht bestimmt.
Ja, gut,
Spaß.
Aber der macht ja auch nichts anderes als GPG.
Das ist ja auch GPG.
ja.
Also, was ich gerade nochmal nachgegoogelt habe, was es auch geben würde, ist EncFS. Das ist ein Userland-basiertes oder Fuse-basiertes Verschlüsselungssystem.
Das gibt es für Linux und Mac?
Ja, also das ist glaube ich auf Linux entstanden. Das ist ein Fuse-Modul, und Fuse gibt's auch, also Mac Fuse gibt's auch. Da müsste es glaube ich auch einen Treiber für EncFS geben, und es gibt irgendwie, ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen.
Ja. Yeah.
Da gibt's auch eine Windows-Version davon. Also ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, und ich weiß nicht, ob das wirklich toll ist, aber es wäre mal so eine Möglichkeit, so Cross-Plattform zu verschlüsseln, und es ist halt GPL-lizenziert, was es zumindest mal irgendwie attraktiver macht als jetzt TrueCrypt.
Okay. Ja, gut, müsste man mal ausprobieren. Also ich habe NKFS jetzt tatsächlich auch noch nicht verwendet.
Also ich habe das schon öfters mal gehört, dass das Leute einsetzen so und von wegen, gerade so, man ist jetzt auf einem Hosted-Server und kann jetzt nicht direkt die Festplatten verschlüsseln, möchte aber vielleicht trotzdem seine Mails verschlüsselt ablegen oder so, dann habe ich auch schon so Tutorials gesehen, wo Leute NKFS eingesetzt haben, um irgendwelche Hosting-Container zu verschlüsseln oder so. Hm. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt persönlich auch keine Erfahrung, aber vielleicht gibt's ja Hörer, die damit schon irgendwie rumgespielt haben. Ja. Könnt uns ja da mal berichten.
Könnt ihr uns in die Kommentare posten. Ja, trotzdem, die Situation ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Also, weil es da ja vorher jetzt auch Gerüchte gab, irgendwie, dass TrueCrypt nicht sicher ist. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern die stimmen. Man muss mal diesen Audit erst komplett abwarten. Wir wollen ihn ja noch zu Ende machen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und vielleicht... also die es machen, die sind die Open Crypto Audit Project, können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Und ich meine, wer auch immer die Arbeit fortführt, vielleicht klappt das ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ich meine, wenn dann wirklich mal eine bessere Lizenz nochmal dabei rumkommt, wäre das ja auch zum Guten für alle. Vielleicht lassen sich die TrueCrypt Entwickler da ja auch noch auf irgendwas ein. Jo. Okay. Jo. Kommen wir zum Tumblr der Woche. Diesmal rausgesucht von Erik, via Twitter zugespielt. Ich habe nichts Besseres gefunden. Und ihr habt nichts reingeschrieben. Deswegen ist es auch ichbindeutschland.tumblr.com. Man sieht lauter junge Leute, die ein Schild hochhalten und darauf schreiben, was ihnen so wahrscheinlich mal passiert ist oder was sie gefragt wurden. Zum Beispiel wirst du im Sommer auch dunkler oder wenn man einen ausländisch klingenden Namen hat, ob man selber Pole in Tschechien oder Norweger oder was auch immer ist und dann die Antwort ist nein, ich bin Deutsche oder Deutscher, weil sie halt anders aussehen in Anführungsstrichen und ja, sieht ganz nett aus, also so mal, um wieder Gedanken anzuregen, einfach, dass es Leute gibt, die jetzt vielleicht eine dunkle Haut haben oder vielleicht ein Kopftuch tragen, aber deswegen trotzdem nicht weniger gut Deutsch können als andere Leute, vielleicht manchmal sogar besseres Deutsch sprechen als andere Leute, die hier
sind. Es geht ja nicht nur um das Deutsch sprechen, sondern es geht ja um das Deutschsein in dem Sinne. Also sich mit den Werten unserer Gesellschaft identifizieren oder so. Das ist mir persönlich zum Beispiel viel wichtiger, dass jemand irgendwie da ähnliche Werte teilt, als ob jetzt jemand die Sprache perfekt kann. Also, und damit meine ich jetzt nicht Werte wie
Sauerkraut.
Doch, Sauerkraut, Würstchen, Bratwürstchen,
Lederhosen
und Hausschuhe. Also
und Feste feiern, Bier trinken,
Autobahn.
Bier ist ein ganz großer Wert. Nee, natürlich sowas wie, keine Ahnung, Respekt und Rücksicht. Das fehlt ja immer mehr Menschen. Und ein paar von den Sprüchen irgendwie finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich meine.
Ja, aber es zeigt halt gut, dass nicht alle, die wo man vielleicht was vermuten oder dass viele Vorurteile haben, die einfach so nicht stimmen, sagen wir so.
Ja, ich meine, das ist halt auch so ein, viele von den Sprüchen sind so, da kann man nachvollziehen, dass jemand, die das ernsthaft gefragt hat, also, und manche von denen sind so absurd, dass man denkt so, also, das hat halt irgendein, Entschuldigung, Idiot, mal, der sonst nichts denkt, diese Leute gefragt. Also, ja.
Ja.
Spiegelt jetzt vielleicht nicht unbedingt die Intelligenz der gesamten Gesellschaft wider.
Ja, das sind auch Leute, die dann...
das sind ja alles eher Negativbeispiele.
Ja. Mhm. Ganz interessant, da habe ich vor kurzem irgendein Musikvideo aus den 90ern mal wieder auf YouTube ausgegraben, was genau dieses Thema anspricht. Das ist Advanced Chemistry und der Titel ist Fremd im eigenen Land. Da ist so Torch und Boulevabu und so die Geschichten. Die Leute sind da dabei, sollte man die kennen.
Mhm.
Ja, kann man sich mal anhören. Ist immer noch aktuell.
Aus den 90ern. Was fällt mir denn da jetzt fast für ein...
Ich glaube, es,
verwerflicher Spruch,
die 90er oder die späten... Nee, ich glaube, das müssten in den 90ern gewesen sein. Ich glaube, in den 80ern war das noch nicht.
Hm. Ja, gut.
Ja.
Dann zum Open Apache Graveyard der Woche. Ich meine, es ist eher nur witzig, weil ich es einfach nur erwähnen wollte. Also Apache Stratos ist jetzt aus dem Incubator raus und ist jetzt Top-Level-Projekt.
Was ist
das? Ja, das
die,
kann...
Die haben so viele Projekte bei Apache, das
setzt... Open Apache Graveyard.
Das setzt auf Apache J-Clouds auf. Kennst du nicht die Apache J-Clouds?
Ah, das hört sich schon mal sehr gut an, ja. Auf jeden Fall. Moment, ich lese hier Dinge wie PAS, APAS, IPAS,
DPAS. Ja, ist doch schön.
Wunderschön. Ursprünglich von WSO 2 entwickelt.
Ja, ah, okay. Jetzt wissen wir Bescheid.
Ist eine Plattform-as-a-Service-Lösung. Also eine PaaS-Lösung.
Eine PaaS-Lösung.
PaaS, IaaS, DaaS. Sehr gut.
Ja.
Alles
aber,
sehr schön.
Aber Stratos, ja, toller Name.
So. Apache Stratos setzt auf Apache J-Clouds auf.
Ich musste zuerst an diesen Schmuddel-Provider denken, aber das ist ja, der heißt ja anders.
Mhm. Der heißt ja Red Bull Stratos oder so.
Ja. Ja. Genau, so.
Genau.
Gut. Ja, also wieder was, was total viele Leute verwenden. Deswegen kennen wir es auch so gut.
Hm. Total.
Ich meine, wieder mal nichts dagegen. Es kann wahrscheinlich die beste Software auf der ganzen Welt sein, aber es kennt kein Schwein und verwendet niemand. Und deswegen Abgleich auf den Open Apache Graveyard. Ja. Gut.
Schön.
Dann, wir haben ja schon, kommen wir zu den News, wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gesendet und deswegen müssen wir nur mal kurz sagen, wir haben gewählt. Also, Flighty nicht, aber alle anderen haben gewählt. Also, Flighty konnte nicht wählen, er war irgendwie...
Mir wurde es verwehrt.
Mir wurde es verwehrt.
Ja. Das wäre eigentlich super, wenn man einfach nur deswegen so jetzt die Wahl für ungültig erklärt. Flighty wurde das Wahlrecht irgendwie aus niederen Gründen entzogen. Und
es waren in Stuttgart ein paar Fälle, es waren auch irgendwie... Oder irgendwelche Leute sind irgendwie um 17.59 Uhr irgendwie weggeschickt worden, weil sie irgendwie zumachen wollten.
Ja, das sind halt, wenn man die Postbeamten irgendwie im Wahlstudio...
eigentlich hätte man denen auch einfach mal auf die Nase hauen müssen und sagen, ich will hier jetzt noch rein. Weil wer bis 18 Uhr drin ist, darf halt auch noch wählen, ja.
So ist
egal,
das.
Wie lange die da Überstunden machen müssen.
Ja, wobei, genau, also es... wurde dann ja klargestellt, es ging dabei leider darum, denen wurde der Zugang zum Wahllokal verwehrt. Wären sie drin gewesen, dann hätten sie noch wählen können. Also
es ja, ist ja,
so,
aber
dass
es war
man
halt
die Leute rausgeschmissen hat aus dem Wahlraum, sondern
genau,
man
aber
hat nur
es war halt noch kurz vor knapp, also das hätte also, noch eigentlich reichen
ja,
müssen.
Nur in großen Airquotes, ja.
Und irgendjemand anders hatte seinen Personalausweis vergessen und den haben sie auch wieder nach Hause geschickt, so nach dem Motto, nee, ohne Personalausweis geht nicht, dabei geht das schon, ja. Oder nee, wie war, nee, den Wahlschein vergessen, aber Personalausweis dabei oder so, genau so.
Ja,
rum.
Ja, und das geht schon, ja.
Das geht schon, also, ja, so ein paar Sachen. Also, Plady war nicht der Einzige, der ungewollt nicht wählen durfte.
Ja, also nur kurz zur Erklärung: Das Problem bei mir war, dass ich irgendwie vor kurzem umgezogen bin und mich deswegen umgemeldet habe und dann Briefwahl beantragt habe deswegen. Ich hatte auch schon die Unterlagen und alles daheim und irgendwie, ich glaube, zwei Tage bevor ich dann nach Berlin gefahren bin, um am Wahlwochenende quasi in Berlin zu sein, habe ich dann nochmal einen Brief von der Stadt Stuttgart bekommen, dass ich mich doch gefälligst hier in Heidelberg zur Wahl melden soll und mich darum kümmern soll, Wahlunterlagen zu bekommen und das war dann halt zeitlich einfach nicht mehr drin, auch gerade weil ich am Wahlwochenende jetzt nicht da gewesen wäre.
Das ist aber krass, wenn die das so auf die Reihe kriegen, dass die so schnell mitbekommen, dass du jetzt da bist und naja.
Ja, das war innerhalb von, ich weiß nicht, anderthalb Wochen oder so, habe ich dann plötzlich den Brief bekommen.
Die haben die Überstunden geschoben.
Wahrscheinlich.
In beiden Meldeämtern, nur wegen
dabei dir. Kannst du doch, musst du doch zumindest bei vielen Wahlen irgendwie 3 Monate vorher da irgendwie sein, um dann zu wählen.
Ja, das ist ja das Problem.
Ja. Also eigentlich, naja. Auch okay, muss er also auch ich, mal hier an die Stuttgarter Zeitung mal eine Beschwerde schreiben. Oder?
Also ich verstehe auch nicht, warum das für die Europawahl nicht ging, weil ich meine, Heidelberg ist auch in Europa.
Wissen wir also, nicht, das wissen wir nicht. Und natürlich kannst du jetzt auch, so genau. Du kannst jetzt nicht, wie der Ingo gesagt hat, der Stuttgarter Zeitung schreiben, die ist für dich ja nicht mehr zuständig.
Genau, genau.
ja, Briefwahl hattest nicht. Du gesagt, Briefwahl war ja auch total komisch. Also hier in Stuttgart zusätzlich noch, weil noch irgendwie Kommunalwahl war, was der verschönernde Begriff dafür ist, dass man irgendwie wiederum zwei verschiedene Wahlen machen musste und bei einem so riesen kilometerlange Stimmzettel und man musste bis zu 60 Stimmen vergeben und man konnte, wie heißt das, kumulieren
und panaschieren
und sich dann sonst was wischen.
Immer noch keinen Sinn macht.
Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, also einfach immer, ich bin jedes Mal entgeisterter über die Ergonomie von Briefwahl. Also da musst du dann, da kriegst du irgendwie 5, 6 verschiedene Umschläge, die du in einen, also der Witz ist ja auch, der äußerste Umschlag, der ist nur marginal größer als die anderen Umschläge, die du da reintun sollst. Also es geht irgendwie, aber
du musst auch aufpassen, dass du an den richtigen Stellen Kreuze machst und unterschreibst.
Ja, genau, und dann muss man, ja, dann muss man, das ist ja immer, man muss ja irgendwie den Wahlzettel nehmen, der kommt in einen Umschlag. Dann kommt da außen rum die eidesstattliche Erklärung oder wie das heißt.
Ja, mit Unterschrift
und Kreuz und an der richtigen Stelle. Ja, genau, dass man schwerbehindert ist und, genau. und das gar nicht darf oder so. Und das muss dann auch nochmal außen rum und das kommt dann wiederum in einen weiteren Umschlag und das macht man für jede Wahl. Ich glaube, bei der Kommunalwahl konnte man die dann beide Wahl Scheine,
Kommunalwahl, eins, Regionalwahl.
Ah, also da hat man echt das Gefühl so, also ich habe das dummerweise auch so am letzten Abend, wo ich dachte, das geht noch so nachts um 12 irgendwie gemacht, das war echt nicht die schlauste Idee.
Ja, wir sind ja auch noch nach Berlin gefahren und deswegen haben wir auch am letzten Tag, so Freitag, tatsächlich noch Briefwahl gemacht. Und es war auch ein bisschen schwierig dann irgendwie, wenn du musstest in Stuttgart das Ding an die richtige Stelle einschmeißen in den Briefkasten. Damit die noch rechtzeitig da sind, weil wenn du es am Freitag in die Post getan hättest, wäre es eventuell nicht mehr bis Sonntag ins Auszählbüro gekommen. Man musste es irgendwie in Stuttgart in den Briefkasten schmeißen. Also in das Auszählbüro-Briefkastenteilchen.
Mhm, ja. Dass er direkt ohne den Umweg.
Ja, ohne Post, sondern direkt im Haus Briefkasten mal Umschläge rein.
Ich glaube da, also als ich das letzte Mal gewählt habe, stand da auch tatsächlich irgendwas drauf, dass man das bis freitags um 10 Uhr morgens oder sowas mindestens in die Post geworfen haben muss, damit es noch ankommt oder so.
Genau, aber die haben uns gesagt, dass Freitag eventuell schon nicht mehr so günstig ist. Besser ist, man fährt da zu diesem Haus, wo
das
es eh alles ausgezählt wird.
Das ist schon echt traurig. Ja. Also weil ich habe mich davor dann auch immer wieder gefragt, so bis wann sollte ich das denn mal machen und so. Hab's halt so ein paar Tage vor mir hergeschoben und habe dann nur diese total zuverlässige Aussage auf dem einen Wahlschein gefunden mit, ja, man soll das halt so rechtzeitig in die Post werfen, damit, dass man sicher sein kann, dass es am Wahlabend dort ist. Ja, danke dafür. Ich habe so großes Vertrauen in die Deutsche Post, dass sie Dinge überhaupt zustellen, geschweige denn. Also ganz ehrlich, da fehlt mir auch ein bisschen die Rückmeldung. Da fehlt mir irgendwie so eine Art Einschreibenfunktion oder so daran, dass ich weiß, okay,
Einschreiben mit Rückschein.
Das ist auch angekommen.
Mit Rückschein.
Ja, also ich traue denen mittlerweile alles zu. Also nicht böse Absicht, dass sie jetzt irgendwie so erkennen, die Stimme von dem Matt, die schmeißen wir jetzt mal weg, der hat bestimmt nur die AfD gewählt oder so.
Dann hätte man sie wirklich wegschmeißen können.
Ja.
Ach, das fand ich ja auch
bitte
großartig.
Darum,
habt ihr diese Plakataktion gesehen mit irgendwie patriotische Doppelwahl?
Patriotische Doppelwahl?
Ja, ja.
Meinst du diese Plakate von der NPD? Und
Nee, da gab's so Fake-Plakate, so von wegen wirkliche Patrioten wählen doppelt AfD und NPD.
Oh, aber das ist natürlich gut. Gefährlich. Ja. Also ich meine, das ist natürlich schön, aber
ei, ei, ei. Nee, ist gut.
Ei, ei, ei. Giovanni Di Lorenzo hat also 4-mal gewählt.
Ja, das war auch so eine Story.
Ja, also da ist ja so viel schiefgegangen irgendwie. Ich meine, Wahlbeteiligung war ja eh unter aller
Kanone. Naja, dadurch, dass in 10 Bundesländern ja gleichzeitig Kommunalwahlen waren, war die Beteiligung gar nicht so schlecht. Also ist ja raufgegangen, knapp unter 50%. Das ist
immer noch
gut.
Also schlecht.
schlecht, aber im Verhältnis zu allen anderen ist das immer noch gut und im Verhältnis in den letzten Jahren.
Ja.
Ja, also ja, war nur jeder zweite, ja. Jeder zweite war nur wählen. Oder hier können wir ja an einer Hand abzählen, Fleide war zum Beispiel nicht wählen. Also von daher kein Wunder, dass es nur jeder zweite war.
Genau, Fleidi. Was hast du dir gedacht?
Ja. 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 Ich weiß es nicht.
Worauf ich eigentlich hinauf wollte, ist, ich habe so eine tolle Übersicht gefunden, wo man sich mal so durchklicken kann, wie die einzelnen europäischen Länder gewählt haben, wie das alles aussieht, wie die Zusammensetzung des EU-Parlaments ist. Und
oh, es bewegt sich.
Genau. Schön interaktiv, da kann man die einzelnen Länder dann anklicken und sieht, wie viel, was die gewählt haben in ihren Ländern und auch zu welchen Fraktionen im EU-Parlament dann die jeweiligen Parteien gehören und wie viele Sitze. Also wenn du zum Beispiel auf Belgien klickst, steht dann da die oberste Partei Niveau Allemans Allianzi, keine Ahnung, scheint eine grüne Partei zu sein, also gegen die vier Sitze, die die gekriegt habe, haben zusammen zu der grünen Allianz, die es gibt im Europaparlament. Und dann Partei 2 ist irgendwie Open VLD und das ist irgendwie eine, da wo auch die FDP drin ist, also eine liberale Partei. Hm. Also gehen die drei Sitze dann in.
Das sind auch immer so lustige Namen dann teilweise. Also
ALDE.
Die ALDE, ja. Die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa und auch hier die EVP, die Europäische Volkspartei, also das ist so der europäische Oberbau oder Überbau für die CDU. Und die S&D, die Progressive Allianz der Sozialdemokraten. Oh mein Gott. Da hat man auch irgendwie an der Marketingmaschine gerührt.
Für die Progressiv.
Ja, aber das ist eine schöne Übersicht. Also könnt ihr euch mal angucken, wie die einzelnen Länder gewählt haben und wie sich dadurch das EU-Parlament zusammensetzt und welche Partei verloren hat und gewonnen hat. Und ist mal ganz lustig, so durchzuklicken durch die einzelnen Länder, wie die so gewählt haben, wo eher so die Konservativen stark sind, wo eher die Grünen stark sind.
Ja, und
nicht hier, klicken sollte man vielleicht auf Frankreich, weil da die...
Das tut weh.
Ja, das tut weh.
Also Martin Sonneborn hat ja seinen Sitz bekommen. Dann
ja, aber ganz spät in der Nacht noch. Also es war so irgendwie das letzte, ich glaube zwei Wahlkreise waren noch nicht ausgezählt, dann stand es erst wirklich fest, dass sie tatsächlich reinkommen irgendwie.
Ja, ja, die haben jetzt ja tatsächlich vor, jeden Monat einen anderen Abgeordneten nach Brüssel zu schicken, da bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert.
Wird sich intensiv...
Kann man sich da irgendwie bewerben?
Ja, genau, kannst jetzt noch kurz in die Partei eintreten, um dann da noch mit drauf, weiß ich nicht, ob das im Vorhinein festgelegt wäre sein muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er sich 4 Wochen intensiv auf seinen Rücktritt vorbereiten. Aber ich hoffe, dass er wenigstens so irgendwie ein paar Reden schwingt, weil die würde ich dann schon gern sehen. Das muss dann schon ein bisschen witzig sein. Ja. Also weil man ja mit 0,6% reinkam, kamen auch so ein paar ganz komische Parteien wie die Familienpartei rein. Wenn sich mal denen ihr Programm anguckt, würde man die auch lieber nicht wählen. Also, ja, es ist so.
Ja, aber das ist ja super, weil das ist halt so der perfekte Name. Bist du gegen Familie oder was? Ja, Ingo, speziell
ja,
du.
Ich bin gegen Familien, dieses blöde Pack. Rotten Familie. Sich da zusammen.
Ja, genau. Oder die Tierschutzpartei.
Ja.
Ich ganz auch irgendwo gelesen habe, dass die irgendwie nach rechts ein bisschen offen sein sollen.
Ja, die haben vor kurzem einen Vorstand gewählt, der lange Jahre hohes Tier bei der NPD war. Das ist nicht so cool.
Ja.
Also
aber
anscheinend.
Er war ein hohes Tier, das ist wichtig.
Oder was heißt ein hohes Tier?
Entschuldigung.
Ja.
Deswegen haben sie gewählt.
Auf jeden Fall.
Oh mein Gott.
Schön. Ja, sei es drum. Also könnt ihr euch mal angucken, wie das, wie die Leute so gewählt haben in den einzelnen Ländern. Ganz schön, ganz nett. Und ich hoffe, ihr habt natürlich alles Richtige gewählt und ihr wart vor allem wählen, weil nur so funktioniert es mit unserer Demokratie. Was da jetzt gerade passiert, ist natürlich traurig für alle irgendwie, dass sie jetzt immer noch da rum lamentieren und hier Großbritannien sagen, ich trete aus, wenn ihr nicht, bla. Das ist schon ein bisschen traurige Manier, aber naja, die werden es schon irgendwie gebacken kriegen irgendwann mal, hoffentlich. Kommen wir zu einem viel, viel besseren Thema. Titzen!
Titzen hoch 3!
Ja, ist nämlich jetzt erst richtig, also wir
Europa hat gewählt. Titzen.
Genau. Ja, es gibt mehrere News. Also Samsung ist dabei, jetzt tatsächlich ein Telefon rauszubringen. Wir hatten es ja schon ganz, ganz oft erwähnt, dass jetzt endlich demnächst auf jeden Fall irgendwann mal ein Titzenphone rauskommt. Aber nun lässt sich verkünden, das Samsung Z kommt jetzt wirklich. Und es kommt mit Titzen. Nachdem Titzen ja in den letzten paar Wochen und Monaten zumindest schon auf Smartwatches kam und sie, glaube ich, ihre ganzen, also Samsung ihre ganzen Uhren da irgendwie umstellen wollen auf Titzen. Hm. Sie es jetzt für Fernseher auch einbauen wollen. Kommt es jetzt tatsächlich auf das Samsung Z? Und das Samsung Z ist ja so ähnlich wie das Galaxy S5 von den Spezifikationen her.
Aber mit Titzen und ohne App Store.
Nee, mit
Google Play.
Mit ihrem eigenen App Store natürlich.
Dafür haben sie dann auch wahrscheinlich 5 Apps geben wird.
Na, also sie haben wohl 4 Millionen US-Dollar schon ausgegeben oder ausgelobt für App-Entwickler und alle, die mal Bada-Applikationen geschrieben haben.
Also niemand?
Die drei Bada-Applikationen haben wohl auch Geld gekriegt, dass sie ihr Zeug portieren. Also die 5 Applikationen wird es wohl geben. Und vielleicht wird es ja noch eine Menge geben. Also wenn Samsung jetzt wirklich das Ding überall drauf schiebt, dann könnte es auch sein, dass das dann ein paar andere Leute noch anzieht.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube nicht an so ein richtiges Cross-Plattform-Betriebssystem. Also jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt. So App-Entwickler entwickeln einmalig eine App und die läuft dann irgendwie auf deiner Smartwatch und auf dem Fernseher und auf dem Smartphone. Da sind die Voraussetzungen viel zu unterschiedlich, als dass, also meiner Meinung nach zumindest, als dass es funktionieren könnte, weil da hat man irgendwie ganz andere Hardware-Ressourcen, man hat ganz andere Input-Geräte, man hat irgendwie ganz andere Benutzerparadigmen, wie man mit dem Betriebssystem umgeht, vermute ich zumindest mal, ohne jetzt überhaupt so ein Gerät in der Hand gehabt zu haben. Also ich stelle mir das Ganze relativ schwierig vor und dann damit ist dann eigentlich auch der große Vorteil von so einem einheitlichen Betriebssystem dahin, weil wenn man seine Apps eh überall anpassen muss, dann ist, glaube ich, der Aufwand, also Apps dediziert für spezielle Plattformen zu entwickeln im Vergleich zu man muss alles wieder einzeln anpassen, ist der auch nicht so viel höher, vermute ich jetzt mal.
Das ist halt die Frage, für wen der Aufwand sinkt. Also sinkt der Aufwand für Entwickler, sodass man das so bewerben will, oder sinkt der Aufwand für den Hersteller? Also Samsung hat ja vorher schon Fernseher mit Android und so weiter ausgestattet. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und Telefone und Tablets und dann auch andere Dinge noch, und das heißt halt auch, also bei Samsung selber konnte man da vereinheitlichen. Das muss gar nicht unbedingt erstmal für Entwickler, die dann für die Plattform von Samsung entwickeln, interessant sein, sondern man kann ja erstmal so intern da vereinheitlichen und dadurch Kosten einsparen, und wenn es dann noch klappt, dass die Plattform über Grenzen hinaus interessant wird, dann ist interessant. Aber man sieht es ja, wie zum Beispiel Apple irgendwie iOS und macOS zwar, kommen wir später noch dazu, jetzt immer mehr miteinander verschmelzen lässt, aber vom Betriebssystem her weiterhin voneinander trennt.
Ja, ich meine, selbst beim Entwickeln von Apps entwickelt man da auf den unterschiedlichen Plattformen, auch bei so einer Firma wie Apple, mit komplett anderen Frameworks. Also klar, man kann irgendwie, man programmiert in der gleichen Programmiersprache und man kann da vielleicht so, sagen wir mal, so bestimmte Utility-Geschichten und irgendwie, also man kann da schon Code teilen zwischen Applikationen, aber das ist halt sehr, also sagen wir mal, die gemeinsam genutzte Fläche ist da wahrscheinlich sehr klein insgesamt. Also man kann halt so Netzwerkgeschichten oder irgendwelche Dinge, die jetzt nichts mit der grafischen Oberfläche zu tun haben, die kann man dann schon wiederverwenden. Aber dadurch, dass man irgendwie auf macOS, heißt es glaube ich UIKit und
auf macOS heißt es AppKit und auf iOS heißt es UIKit.
Genau, so rum war das. Ja, das ist dann irgendwie, also ich weiß nicht, die Vorteile, die halten sich dann doch in Grenzen, wenn man dann überlegt, dass man auf eine sehr junge Plattform setzen muss, die noch kaum eine Userbase hat und für die es noch keine große Entwicklergemeinde gibt und vermutlich auch vielleicht auch eher Kunden im Low-End-Segment, die dann quasi auch nicht wirklich bereit sind, für Apps zu zahlen. Also das ist halt wieder auch wiederum so ein Problem, was finde ich auch noch Android heutzutage. Jetzt weniger als früher, aber es ist immer noch da, dass ich so das Gefühl habe, dass Android-Benutzer weniger bereit sind, für Apps Geld zu bezahlen, was halt im Großen und Ganzen dem Ökosystem so ein bisschen schadet, weil es halt unglaubliche Mengen Apps gibt, die halt alle versuchen, durch Werbung und durch den Benutzernerven und durch Verkaufen von Daten und sonstige Geschichten Geld zu machen, weil der Benutzer halt dann lieber das Produkt ist, statt irgendwie ein Produkt zu kaufen.
Ja gut, ich finde, da muss man nochmal differenzieren zwischen, was die Benutzer von der Plattform wollen und was die Entwickler von der Plattform bereitstellen wollen. Ja. Und ich glaube, du hattest da vorher auch schon den richtigen Punkt angesprochen. Ich glaube einfach, es ist zu weit das Ganze gestretched, zu weit gezogen. Also ein Smartphone und ein Tablet und vielleicht noch in Richtung irgendwie kleineres Gerät oder alles zwischen Smartphone und Tablet über eine Plattform abzudecken, wie es bei Android gemacht wird, wie es bei iOS gemacht wird. Das halte ich, weil die Bedienkonzepte, die Bedienparadigmen noch gleich oder ähnlich mindestens sind, halte ich noch für machbar. Aber von einer Smartwatch über ein Smartphone, ein Tablet bis hin zu einem Smart TV gehen zu wollen und das alles mit einem Ding vorne abfrühstücken zu wollen, das halte ich auch für ziemlich weit hergeholt oder ziemlich unmachbar, weil natürlich so ein Fernseher ein ganz anderes Benutzungsverhalten hat als jetzt zum Beispiel ein Tablet und das wiederum ein ganz anderes Benutzungsverhalten hat als eine Uhr.
Ja. Ja, und das Ding ist, man sieht es ja heutzutage schon, dass sowas nicht wirklich angenommen wird und auch nicht wirklich gut funktioniert. Guckt euch doch mal Windows 8 an. Da gibt's schon hier Microsoft Surface-Geräte. Die kann man theoretisch schon irgendwie als Desktop, also als, sagen wir mal, als PC-artigen Rechner oder als Laptop benutzen, indem man eine Tastatur anklemmt und so weiter. Man kann da auch ein volles Windows drauf laufen lassen. Und man könnte es theoretisch auch als Tablet benutzen, aber irgendwie da sind so viele Kompromisse im Spiel. Das macht irgendwie den Benutzern, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, einfach keinen Spaß, das Ding zu benutzen.
Es ist halt immer, wenn man sowas baut oder sowas konzipiert, man ist leicht als Entwickler von sowas, glaube ich, versucht, da so ein Best of Both Worlds drin zu sehen, so, ja, Symbiose, das spielt sich gegenseitig in die Hände und wir haben dadurch positive auch Einsparungseffekte an Entwicklern und so weiter, ja, und wir können dadurch, dass wir das beides auf der gleichen Plattform haben, auch mehr Entwickler ansprechen. Man riskiert aber gleichzeitig, dass es häufig statt genau dem, also Synergieeffekten, statt dem zu einem faulen Kompromiss wird.
Ja.
Und ich glaube, das sieht man bei Windows 8 beziehungsweise dem Surface sehr gut, was prinzipiell keine schlechte Idee ist. Irgendwie ist es so umgesetzt, dass es eher zu einem faulen Kompromiss wird.
Ja, genau. Also statt Synergieeffekten ist man dann halt meistens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt und muss es halt irgendwie so bauen, dass es gerade noch so für alle Beteiligten akzeptabel ist. Aber jemand, der irgendwie einen Desktop-Computer oder einen Laptop benutzt, der hat halt einfach ganz andere Anforderungen als jemand, der irgendwie, keine Ahnung, mit dem Tablet auf dem Sofa sitzt.
Yeah.
Und dabei sind noch so ein Laptop und ein Tablet, was so Hardware und Eingabekonzepte und so angeht, noch relativ ähnlich. Ich meine, so ein Laptop, der kann auch mal ein Touchscreen haben oder so. Man kann auch mal eine Tastatur, eine Maus, irgendwie ein Tablet anklemmen. Aber so, was hatten jetzt einen Fernseher und eine Smartwatch großartig gemeinsam, außer dass sie vielleicht ein wobei ein Fernseher hat auch kein Touchscreen, nicht mal das.
Das wäre schon lustig.
Könnte es aber auch geben. Also
das macht aber keinen Spaß.
Du musst immer aufstehen und zu deinem Fernseher vorlaufen und ihn dann antatschen. Ja, also genau, es sind völlig andere Bedienkonzepte und es sind auch völlig andere Nutzungskonzepte, also eine Smartwatch, eine Uhr, benutze ich einfach ganz anders als ein Fernseher. Ein Fernseher läuft dauerhaft und auf eine Uhr gucke ich hin und wieder mal drauf und dann habe ich ganz andere Prioritäten, was die Präsentation des Contents, des Inhalts angeht, als auch was zum Beispiel die Responsiveness angeht. Also ich habe so einen Samsung Android-basierten Fernseher daheim und der hat einen riesigen Nachteil, nämlich den, immer wenn ich den das erste Mal starte, dann bootet der so richtig hinten dran noch. Also ich merke richtig, er registriert, er zeigt mir auch über die LED an, dass er hier Infrarot-Fernbedienungseingaben mitbekommt, aber er reagiert noch nicht drauf, weil irgendwie hinten dran noch irgendwelche Subsysteme nicht geladen sind. Das ist aber insofern akzeptabel, als dass ich halt in aller Regel den Fernseher anmache und dann mal 1-2 Stunden lang anhabe. Ja, wenn ich das bei einer Uhr hätte, dass jedes Mal, wenn ich die Uhr raushole und ich drauf gucke und es braucht dann erstmal eine Sekunde, bis es mir die Uhrzeit anzeigen kann oder was es mir auch immer anzeigen will, ja, bis es benutzbar wird, das ist großer Fail. Also so eine Uhr ist halt näher an einem Smartphone dran.
Ja.
Ja.
Ja, und auch selbst dann will man halt auch von seiner Uhr vielleicht auf bestimmte Arten und Weisen irgendwie benachrichtigt werden, wenn Dinge passieren und sowas. Und sowas möchte man ja auf dem Fernseher auf keinen Fall haben, weil einem auf dem Fernseher, da ist man ja eher so passiv und möchte jetzt nicht aus seinem Kontext rausgerissen werden. Da will man ja auch nicht, dass da ständig irgendwelche Notifications aufpoppen oder sowas. Also selbst bei solchen Geschichten unterscheiden sich dann die einzelnen Plattformen schon enorm.
Das ist so nervig, immer mal wieder so, du guckst einfach nur in Ruhe einen Film und dann kommt Samsung Smart Hub Update ist jetzt verfügbar.
Großartig.
Mitten rein in die Fresse wird einem das gedrückt. Nicht irgendwie schön oben rechts, sodass man drauf reagieren kann, sondern der ganze Bildschirm ist voll mit einer Meldung und dann muss immer auf Weg drücken.
Oh. Ja. Also da muss ich tatsächlich sagen, sowas ist dann bei so Geschichten wie jetzt zum Beispiel XBMC relativ gut gelöst. Ich meine, da kommt dann irgendwie eine Notification, wenn man das Teil gebootet hat, aber wenn man, ich glaube, wenn man Filme guckt oder sowas, dann wird das dann, wenn nur ganz kurz eingeblendet und das blendet sich auch wieder gleich aus.
Ja, man kann das halt auch sehr genau konfigurieren, also XBMC.
Ja.
Ja. Oh, da kann ich ja nachher auch noch was. Ja, ja.
Was ist denn mit unserem Pad passiert?
Irgendjemand hat die Farben ausgestellt.
Ich habe keine Farben mehr.
Irgendjemand hat die komplette Formatierung weggemacht. Jetzt wissen wir nicht mehr, wer da was erzählen darf.
Ja,
haben wir alles Titzen durch? Also es gibt da irgendwie diesen Smart TV jetzt mit Titzen, der zumindest prinzipiell mal vorgestellt wurde. Das Pad springt gerade, ich kann nicht mehr lesen.
Jetzt ist wieder auf normal.
Und das Samsung Z.
Ja. Samsung Z hatten wir ja jetzt gerade und das kommt ja auch erstmal nur für Russland.
Was?
Ja.
Emerging Market oder
wie? Ja, nur die Russen kommen da erstmal in den Geschmack von Titzen. Also ist ja auch...
Oh Mann, Ingo.
Was? Ja. Ihr macht da so einen Scheiß draus. Hättest du jetzt nicht oh Mann, Ingo gesagt, hätte ich gar nicht gewusst, warum das witzig ist. Ja, also deswegen die ersten Entwickler, und die da gefördert werden, sind wohl erstmal Programmierer und Programme aus Russland und den ehemaligen GUS-Staaten. Von daher müssen wir mal gucken, was da so noch passiert und ob das irgendwann auch mal zu uns kommt. Müssen wir dann schauen.
Ja.
Also ich meine, dieses Duopol, was wir gerade haben, ist auch nicht gesund. Ich finde, wir brauchen da schon nochmal was anderes. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass da Windows 8 da rein, also Windows Phone 8, sind wir bei 8?
Windows Phone 8, ja.
Ja? Da wirklich was bringt. Vielleicht schafft es ja Samsung. Samsung verkauft zumindest am meisten Handys da drauf.
Vielleicht kommt da ja bald was von Amazon. Irgendein Android-Fork mal wieder.
Ja, ich meine, dann hast du halt ein kastriertes Android, was irgendwie, also wo das Core-Betriebssystem halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weil ich glaube, also ich würde zumindest mal Amazon vorwerfen, dass sie halt nicht unbedingt gewinnorientiert arbeiten, aber Amazon ist dafür bekannt, Kosten einsparen zu wollen, und die in dem Fall geht es halt am einfachsten, wenn man dann halt so das Core-Betriebssystem, was da unten drunter läuft, einfach mal nicht anfasst.
Ja, klar.
Und also ich glaube, so auf den ganzen Kindle Fire Tablets und Geschichten, da läuft auch irgendwie kein aktuelles Android mehr und man hat halt auch nicht die ganzen Späße, die man so mit einem von Google zertifizierten Android-Gerät hat. Man hat nicht den Play Store, man hat nicht die ganzen Play APIs, man hat nicht Google Maps und sonstige Geschichten. Also es ist halt alles so schon sehr Amazon-zentriert und ich denke, wenn man das Gerät nicht nur zum Konsumieren von Amazon-Content benutzen will oder es irgendwie sich die Mühe macht, es zu routen und dann so ein normales Android drauf zu spielen, dann hat man damit wahrscheinlich auch nicht besonders viel Spaß.
Hm. Abgesehen davon ist es ja, wenn wir das so akademisch betrachten wollen, wäre es ja keine weitere Plattform. Es ist ja nur ein Android-Fork sozusagen.
Ja, und wenn man es genau nimmt, ist dann halt auch Android nur ein weiterer Linux-Fork, wo sich der Kreis dann wieder schließt.
Ja. Okay. Überzeugt.
Das Bada und Titzen auch nur, ja, genau.
Ja. Das meine ich damit, ja.
Okay, dann müsste es tatsächlich Windows Phone sein. Das ist bestimmt kein Linux Fork.
Wer weiß, was die da im Hintergrund noch alles haben.
Man ist sich nicht so sicher.
Ist ja nicht offen. Man weiß ja nicht, was die da benutzen. Lauter BSD-lizenzierten Code, den sie nicht freigeben.
Ja.
Also es ist nicht der Linux-Kernel, aber vielleicht was nachgeschrieben. Vielleicht hat die Linux nachgebaut.
Haben so Programmierer das abtippen lassen.
Ja. Blind abtippen lassen.
Ja, nee, da hat jemand einen Code vorgelesen und der andere ist dann irgendwie mit verbundenen Augen dran gesessen und hat ihn dann so abgetippt.
Ja, genau. Ja. Das gewesen sein.
Text to Speech. Speech to Text.
Ja, ansonsten, also dieses Samsung Z Phone, das sieht ganz okay aus. So.
Also von der Hardware? Also,
so sieht halt nach einem Samsung aus. Das ist halt viel Plastik. Es sieht jetzt nicht besonders edel aus, finde ich, aber das ist Geschmackssache. Aber ich denke, von der Hardware her kann das auf jeden Fall mit den aktuellen Top-Geräten konkurrieren. Aber ich denke, die Hardware ist in dem Fall auch nicht das Problem.
Ja, also ich meine, aber was brauchen die meisten Leute? Die wollen halt ein bisschen YouTube, ein bisschen Facebook und telefonieren mit dem Gerät und SMS-Ersatzdinger machen.
Wenn's ja erstmal, darf man auch nie vergessen, wenn es erstmal für nur die Russen ist. Ich weiß nicht, ob die das genauso nutzen wie...
Die wollen halt noch eine Wodka-App, aber ansonsten...
Moment, Ingo, hier, keine Vorurteile.
Ingo.
Compliance-Lampe gelb.
Ja.
Jetzt holen wir mal kurz den Wladimir von draußen rein. Der hält dir jetzt ein Schild vor und sagt, er trinkt auch Wasser. Ja. Steht da drauf.
Den Wladimir, der ist doch gerade in der Normandie mit den ganzen Amis.
Ach. Eieiei. Compliance-Lampe, ja.
Mhm.
Also, ja. Ich denke, von der Hardware her passt das schon, was das heißt.
Ja. Aber zu Ingos Kommentar, ich meine, wenn Leute halt wirklich nur irgendwie WhatsApp und Facebook benutzen wollen, dann können sie sich auch ein 150€ Android-Phone kaufen und brauchen jetzt hier kein Quad-Core mit irgendwie, 2 Gigahertz oder
so. Ja, aber da müsste dann Samsung immer noch Geld an Google bezahlen und Google muss Geld an Microsoft bezahlen und... das ist halt die Frage, ob man das,
ja, das schon will. Nee, das ist schon klar, dass es für Samsung besser ist, das so zu produzieren, weil die haben da die Hand drauf. Die haben da die ganzen Entwickler im Haus, die können mit der Plattform machen, was sie wollen.
Ja.
Und die sind dann nicht irgendwie von Google oder von irgendwie sonstigen Leuten abhängig. Das ist schon klar, dass es für Samsung gut ist, aber ich denke jetzt halt mehr so an mich als Kunden, wollte ich dann so eine Plattform haben, wo jetzt so von Anfang an...
Du als Kunde guckst da sowieso nicht drauf. Also die Kunden, die sich so ein Ding kaufen, denen ist es doch eh schon nutzpiep egal. Die sich so ein 150€ Teil kaufen.
Ja, aber ich glaube halt nicht, dass dieses, also wenn das von der Hardware her ähnlich wie so ein Galaxy S5 ist, dann wird das halt kein 150€ Teil sein. Sondern eher so ein, weiß ich nicht, 350€ Teil.
Ja, aber zumindest sparen sie schon mal die, keine Ahnung, was für Google für all die Lizenzgebühren dafür haben. Wenn die Google Devices da drauf
also,
hat und so.
Also Google will gar.
Ist das offiziell überhaupt?
Soweit ich weiß.
Du musst es bezahlen, ja.
Nee, ich glaube, also meine Informationen sind folgende, und zwar, man muss da nicht für bezahlen, dass man das, also für das OS an sich muss man nicht bezahlen, aber halt für die Registrierung pro User und ich weiß nicht, ich glaube, da wollen die irgendwie ein paar Dollar Cent, also pro User, der sich mit so einem Device registriert. Oder pro aktiviertem Device, so rum war das irgendwie. Also ich habe da jetzt auch keine Quellen gerade, aber das ist zumindest die Info, die ich so noch im Kopf habe.
Oder kann ich gleich nochmal mit Mimi anfügen?
Also im Chat wird gesagt, so 10 bis 15 Dollar. Okay, dann ist es doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. 10 bis 15 Dollar oder Dollar Cent. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, das Dollar gemeint. Pro Device. Ja.
Ja, da kann ich kurz mal Mimimi noch anfügen. Ich habe ja mein Nexus kam ja aus der Reparatur wieder zurück. Und
was war denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich habe erst die letzte Sendung gehört, aber die vorletzte, da kam ich noch nicht dazu.
Sie sagen dir nicht, was sie repariert haben. Steht halt nur drauf, dass sie Sachen ausgetauscht haben. Was genau nicht.
Also es ging einfach nicht mehr, oder?
Es ging einfach nicht mehr, genau. Ich vermute mal, da ist irgendeine Flashzelle ist irgendwie kaputt gegangen oder mehrere oder die. Auf jeden Fall konnte ich nichts mehr draufschreiben. Es bootete nicht mehr und es ließ sich auch nicht mehr aus dem Bootmenü irgendwie formatieren oder sonstiger Zeug machen.
Das also könnte da muss grob das Filesystem gewesen sein. So ähnlich hat sich mein XBMC Media Center mal verhalten, als die SD-Karte kaputt war.
Das tut sie ja gerne.
Ja, aber
ich konnte sie auch nicht neu formatieren mehr. Also du kannst ja in diesem Bootmenü dann mit so ein paar Clickies auch Fastboot, irgendwie sagen. Ja, wenn das Android-Menü so heißt, genau.
Ja. Ich glaube.
Hast du ja die Möglichkeit, irgendwie nur ein Reset zu machen, oder du kannst auch wirklich sagen, hey, formatieren wir das mal so richtig, und da ist er schon gescheitert dran. Also es muss irgendwie, entweder ist diese interne SSD-Dinger sind irgendwie kaputt gegangen oder was auch immer. Jedenfalls bootete es nicht mehr und ich hatte auch keine Lust, es zu routen, und es war auch nicht geroutet. Also ich konnte nicht weitermachen, außer sagen, ist kaputt. Und da es noch nicht mal ein Jahr alt war, hat der Laden meines Vertrauens, der rote da, der wo man selten hingeht, aber manchmal Devices ist günstig gab.
Du meinst den Schweinemarkt.
Den Schweinemarkt, genau. Mhm. Hat es auch angenommen, und gut, es hat irgendwie 3 Wochen gedauert, bis sie es wieder zurückgeschickt haben. Aber dann, jetzt seitdem geht's wieder. Und mein Mimi ist da halt jetzt, dann muss ich natürlich alles neu drauf tun, weil ich natürlich nicht alles in die Google Cloud schiebe. Aber die Google Cloud hat jetzt, erkennt mein Nexus jetzt halt zweimal überall. Und du kannst nicht irgendwo sagen, hey, lösch mal das alte oder so.
Dann löscht er beides.
Nee, es geht gar nicht. Du kannst es nur verbergen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich im Google Play Store was kaufen will, habe ich einmal Nexus 7 und nochmal Nexus 7. Und dann musst du noch raten, welches was ist. Ja, genau.
Wieso musst du beim Kaufen überhaupt das Device?
Du kannst im Gegensatz zu Apple, kannst du zum Beispiel auf der Webseite gleich kaufen.
Also und dann kannst du sagen, ich kann beam es mir an das Device.
Genau, beam es mir auf das Device drauf. Was ich doch, wenn ich mal über irgendein interessantes Programm stolpere im Internet, einfach so mache, weil es ist doch sehr bequem. Und ich hatte auch in der Zeit ein paar Apps gekauft und schon gesagt, hier, schick mir mal an das Gerät, was jetzt aber nie funktioniert hat, weil dieses Gerät nie wieder online kam und auch nie wieder kommt. Du kannst es nicht rausschmeißen, du kannst es nicht komplett löschen. Du kannst zwar sagen, deaktivier es überall, also zeig es mir nie wieder an, aber es ist immer noch in deinen Einstellungen da.
Du kannst
dir
so ein User-Style-Sheet bauen.
Ja, das fand ich schon echt eine Frechheit. Genau. Vielleicht, also
es ist halt nicht vorgesehen irgendwie. Ne?
Genau, es ist nicht vorgesehen, dass du deine Geräte jemals irgendwie neu installierst oder komplett die Plattform wechselst.
Oder dass es halt irgendwie so eine Doppelung oder so gibt.
Ja.
Ich dachte nur gerade,
als. Es ist ja dasselbe Gerät. Also, wenn das wenigstens, ich weiß nicht, kann das nicht von einer E-Mime oder von irgendeiner ID irgendwie erkennen, dass ich dasselbe Gerät wieder neu aktiviert habe? Und dann, wenn du richtig liest, wenn das pro Aktivierung bezahlt würde, musste Asus jetzt natürlich gleich nochmal Geld abdrücken.
Ja.
Ja, hoffentlich mussten sie Geld abdrücken. Ja, ich glaube, die machen das natürlich nur, weil sie ihre Device Activation Number möglichst hoch haben.
Ja, das wäre tatsächlich auch mal interessant zu sehen, wie das denn jetzt funktioniert, wenn man dann irgendwie nochmal ein weiteres Gerät bekommt und da irgendwie ein Backup vom ersten Gerät zurückspielt und was dann passiert.
Ja. Vielleicht will man das auch gar nicht ausprobieren.
Ich weiß es nicht. Ich habe da tatsächlich schon mal so Experimente gemacht. Ich habe einfach mal irgendwie meiner Freundin ist mal ihr iPhone verreckt für kurze Zeit und ich habe dann einfach meins genommen und ihr Backup drauf gespielt und das tat dann so. Und danach habe ich es einfach wieder gewiped und wieder mein Backup drauf gespielt und das hat sich wieder angefühlt wie mein iPhone. Also es hat tatsächlich relativ problemlos funktioniert, aber ich würde mal vermuten, dass es bei Android vielleicht auch so tut. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das dann mit so Google Play Store Registrierung und Gerätemanagement und so dann aussieht, wenn da plötzlich dann 1000 Geräte auftauchen, die irgendwie gleich heißen.
Also Rousseau im Chat meint gerade, dass das Gerät wohl irgendwann automatisch gelöscht wird, nach 2 Jahren Nichtverwendung. Ja, super.
Ja, das, dann musst du nur 2 Jahre warten und dann bist du dann problemlos, Ingo.
Ja, super.
Das ist so.
Aber warum sie dann nicht einfach, also sie bieten dir an, dieses Gerät nirgendwo mal anzeigen zu lassen. Du kannst den Haken setzen, nee, zeige mir dieses Gerät bitte nicht an. Warum machen sie nicht auch noch löschen? Wo ist das Problem? Ja?
Vielleicht ist es noch in irgendeiner Datenbank irgendwo drin, wo nicht dran gedacht wurde, dass man da löschen könnte. Das ist vielleicht so ein Append-Only-Memory oder so. Ich weiß es nicht.
Quatsch. Die wollen in irgendeiner Statistik nur sagen, wir haben so und so viele Geräte aktiviert.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass das Gerät, oh, das bleibt jetzt aktiv, weil, ja.
Ja. Wir faken mal unsere Statistiken. Gut, also das nur kurz zu meinem vorgezogenen Mimimi. Wir waren ja eigentlich bei Mobile-Zeug, oder waren wir jetzt fertig damit, oder?
Gab's mit dem auch? Titzen.
Genau, eigentlich mit Titzen, aber jetzt doch Unterpunkt Android oder Unterpunkt Linux. Die auf mobilen Devices laufen.
Ja, nicht nur mobiles. Und Fernseher ist ja jetzt nicht unbedingt mobil. Ja.
Na,
also, wie groß dein Fernseher
ist. Also ist eine Definitionssache, was du jetzt irgendwie als mobil ansiehst, aber ja. Da bin ich auch mal gespannt. Das kommt auch noch auf mich zu. Ich habe dazu irgendwie mal angefangen, ein paar Reviews zu lesen in Sachen Fernseher.
Ja, lass es einfach.
Kauf dir
irgendeinen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch mein Ansatz. So, ich glaube, ich kaufe mir einfach den John Siracusa gekauft hat und dann habe ich da, nee, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt gerade schon mitten in der Tiergrube für so LCD versus Plasma gelandet. Und,
Nein.
Ja.
Komm,
oh.
Plasma ist tot.
Ja, das denke ich mir auch, aber.
Ja,
dann. Aber die Bildqualität.
Plasma ist tot.
Ja.
Ja, genau.
Ja, nee, ich glaube, soweit bin ich dann auch schon. Ich habe dann irgendwie keine Lust, dass ich irgendwie Dinge in meinen Fernseher einbrennen, wenn ich mal eine Weile Standbild habe oder so.
Also, es würde sich nur lohnen, wenn du irgendwie immer Fußball oder schnellen Sport guckst und ansonsten.
Immer. Ich glaube, die Reviews, die ich bis jetzt so gelesen habe, da ist es tatsächlich so, dass wenn man so viel Sport und Fußball und sowas gucken möchte, dann ist es tatsächlich mit dem Plasma relativ blöd, weil da ist oft ein Senderlogo irgendwo in weiß zu sehen und das neigt dann dazu, wenn man da mal 90 Minuten Fußballspiel guckt, dass man das danach dann immer noch sieht, weil sich das dann so in das Bild einbrennt. Da muss man dann immer noch eine Weile warten, bis das Logo wieder verschwindet.
Den Fernseher ausmachen, das Logo ist immer noch da.
Tja, da hat man auch länger Spaß an seinem Fußballspiel.
Zahlen die für Branding deiner Wohnung mit.
Genau. Das ist das neue Branding.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eingebranntes Branding.
Ja.
Wer auch vielleicht gebrandet wird, ist Peter Sunde. Der muss nämlich in den Knast. Der ist verhaftet worden. Torrent Freak, unsere Primärquelle, schreibt, dass er in Schweden verhaftet wurde vor ein paar Tagen. Also wohl am 31. Mai. Peter Sunde kennen wir von Pirate Bay und von Flutter.
Mhm.
Und der ist leider mal nach Schweden eingereist, mal wieder. Und dann haben sie ihn gesnappt.
Die netten Schweden, ja.
Ja, die tollen Schweden.
Da komme ich ja gerade her. Zu mir waren sie nett. Aber ich habe auch nicht The Pirate Bay gegründet. Daran könnte es gelegen haben.
Du hast nur die Pirate Party gegründet.
Und du bist auch kein Whistleblower, der irgendwas mit blonden Schwedinnen vielleicht hatte.
Nee. Weil
die mögen sie auch nicht.
Nee.
Ja, dann hast du gerade noch so gerade Glück gehabt. Vielleicht. Ja. Ja, nee, sonst sind Schweden schon nett, aber manchmal sind sie auch ein bisschen komisch. Sunde hat jetzt aber auch so ziemlich alle Mittel ausgereizt, die er hatte. Er hat es ja auch vor einem Europäischen Menschengerichtshof versucht, irgendwie seine 8-monatige Gefängnisstrafe, die er wohl jetzt abzusitzen hat, irgendwie noch zu verhindern. Aber sieht so aus, als wäre das alles nicht geglückt. Und jetzt, muss er wohl für 8 Monate in den Knast. Ja, wäre mal in Deutschland geblieben. Die haben ihn wohl nicht gewollt. Irgendwie. Da war er wohl vorher. Er lebt wohl in Berlin und fährt aber ab und zu nach Schweden. Und das war jetzt mal blöd. Und gut finden wir das trotzdem nicht, natürlich. Dass der Arme jetzt in den Knast gehen muss, nur weil die Content-Industrie meint, er hat was falsch gemacht.
Ja, was ist denn da eigentlich die Anklage? Ich meine, der muss ja gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, damit man den in den Knast stecken kann. Wegen was ist er denn eigentlich jetzt ursprünglich angeklagt?
Das ist eine gute Frage. Das müssten wir jetzt nochmal nachlesen.
Böse Dinge.
Im November 2010 sind drei Leute hinter Pirate Bay irgendwie verurteilt worden.
Ja, also das habe ich noch mitbekommen. Da war dann vor ein paar Jahren mal so ein Gerichtsverfahren. So.
Genau.
Ja.
Ja, Peter Sunde 3, 8 Monate, Frederik hat 10 Monate bekommen und Karl Lundström 4 Monate. Okay, müsste, glaube ich, selber nochmal durchlesen, schaffe ich jetzt nicht so schnell. Aber ja, gut, sie haben Pirate Bay gegründet und damit eine Möglichkeit geschaffen, dass Leute Filme illegal aus dem Netz ziehen können. Es hat wahrscheinlich gereicht, dass sie die Möglichkeit geschaffen haben, selbst wenn sie es nicht selber getan haben. Und das...
ja gut, das ist dann wahrscheinlich auch immer so eine Interpretationsfrage.
Ja,
vor allem ist ja, also erstmal egal, weshalb er verurteilt wurde, er ist verurteilt worden. Also es gibt einen Strafbefehl gegen ihn oder ich weiß nicht, wie das in Schweden dann heißt. Und auf der Basis darf ihn die Polizei halt, wenn er einreist, dort verhaften. Dumm. Ob das rechtmäßig ist, dass er verurteilt wurde oder nicht oder wegen was, spielt erstmal keine Rolle.
Ja, rechtmäßig wird es auch gewesen sein, zumindest nach schwedischem Recht. ob wir das gut finden und ob wir das rechtens finden, ist dann immer noch eine andere Sache. Ne? Ja. Ja, also das, ja, und da er alle anderen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, blieb nur entweder ins Exil zu gehen oder jetzt diese 8 Monate anzutreten. Ja, blöde Geschichte, sozusagen. Gut, und es war jetzt irgendwie auch 8 Jahre her, nachdem irgendwie Pirate Bay Server beschlagnahmt wurden oder sowas. So halb habe ich das noch gelesen.
Naja. Ja.
Gut, nee, nicht gut, blöd, aber gut ist dagegen, dass SMS langsam stirbt.
Ist das so gut?
Ich würde schon sagen, weil irgendwie, also zumindest irgendwie in meiner Wahrnehmung ist SMS schon lange tot und das kann jetzt auch mal aufhören zu zucken.
Also ja, ich finde es ja total krass, dass bis letztes Jahr diese SMS-Umsätze und Zahlen immer noch gewachsen sind.
Ja, weil immer mehr Leute Mobiltelefone gekauft haben.
Ja, immer mehr Leute haben aber Smartphones gekauft und die hatten schon eingebaute Möglichkeiten,
das ist
dass
alles
man
nur,
nicht mehr SMS schreiben
muss. Das
war
muss. Alles nur die M-Tan und Two-Factor. Ich glaube, das ist auch bald der einzige Anwendungsfall irgendwie. Und halt mit Leuten im Ausland kommunizieren, die nicht für Datenroaming bezahlen wollen.
Ja, das haben
das
wir.
Gibt's.
Und das Problem haben wir demnächst auch nicht mehr, nachdem jetzt die EU das irgendwie... ja, mal klärt, kostet das demnächst fast gar nichts mehr. Oder du
ja,
hast
zumindest in der EU.
Ja. Die Frage, wie lange sich das noch bei der Generation unserer Eltern halten wird, das Datenroaming und so. Oder dass sie das Handy im Ausland gar nicht erst anmachen und dann nur...
Das ist ja teuer.
Gut, aber in Anführungsstrichen, die Generation stirbt ja irgendwann aus.
Ja, also... Und mit der Generation die SMS auch schon... Die Generation ja. SMS stirbt aus.
Ja. Ich meine, also bei Vodafone und bei T-Mobile und bei O2 glaube ich auch, gibt es da jetzt die Möglichkeit, du zahlst irgendwie 5 Euro im Monat mehr oder so und kannst alles, was du auch in deinem Heimatland hast, auch im Ausland benutzen. Also wenn du ein Gigabyte Traffic zu Hause hast, kannst du den auch im EU-Ausland benutzen. Oder wenn du 1000 Minuten frei hast, kannst du die auch im Ausland benutzen. Also
das muss man dann jeden Monat zahlen?
Ja,
oder
das ist natürlich ein super Geschäft
das,
für dich.
Das
ist
natürlich dann, ja.
Beziehungsweise kannst du es, glaube ich, auch nur für ein paar Monate abschließen. Zumindest habe ich das bei T-Mobile gesehen. Da kostet es dann aber mehr als nur die 5 Euro.
Also ich muss sagen, da bin ich ja bis jetzt eigentlich bis EU-Ausland eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich war da immer nur so ein paar Tage und ich zahle dann halt irgendwie bei meinem aktuellen Provider, ich glaube, ich weiß nicht, 2,90 Euro pro Tag. Das ist jetzt nicht unbedingt günstig, aber wenn man mal ein paar Wochen, also ein, zwei Wochen im Urlaub ist, dann ist es völlig in Ordnung. Und das ist, sagen wir es mal so, die Kosten sind gering genug, dass ich mir nicht den Aufwand gemacht habe, da irgendwo in den nächsten Supermarkt zu gehen und mir eine Prepaid-Karte zu kaufen. Und ja.
Als ich in Schweden war, habe ich mir auch überlegt, ob ich mir da eine Prepaid-Karte hole.
Du bist dann irgendwelchen Bahnhöfen vorbeigekommen und die haben Leute Prepaid-Karten in die Hand gedrückt. Das ging nämlich mir so.
Echt?
Da stehen Leute mit irgendwelchen Provider-Jacken so am Hauptbahnhof rum in Stockholm.
Willst du diese Rose kaufen?
Halten Ausschau nach Ausländern. Ja?
Das ist tatsächlich so. Die gucken dann, welche Leute vom Flughafen ankommen und drücken denen dann so ein Starterpaket mit einer SIM-Karte in die Hand und du kannst dann halt das mit heimnehmen und dann irgendwie in dein Handy stecken, wenn du da Bock drauf hast. Mhm.
Solange sie denn nicht irgendwie Fake T-Mobile-SIM-Karten andrehen wollen.
nee, das war schon irgendwie so ein lokaler Provider, der irgendwie so, ich weiß nicht, äquivalent zu irgend so einem Ramsch-Provider. Ich glaube, so ein Äquivalent zu E-Plus oder so.
Ja, klar. Ich meine, das Personal ist günstig und die Pakete da verschenken, das kostet die auch wenig. Das ist wahrscheinlich billiger als irgendwo Fernsehwerbung schaffen.
Ja, und wenn du dann irgendwie ein paar Kronen Stadtguthaben mit drauf gibst oder irgendwie, ich glaube, da ist nicht mal ein Stadtguthaben mit drauf, das musst du dann halt aufladen. Und ich meine, die haben ja dadurch keine großen Unkosten.
Also die schenken dir sozusagen die Aktivierungsgebühr.
Ja, also ich denke, du musst da halt aufladen und dann gehen sie davon aus, du bist da im Urlaub, du wirst da mehr drauf aufladen, als du da ausgeben wirst. Das war ja bei mir auch so, als ich irgendwie in UK war, da habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, schon allein für einmalige Einzahlen von irgendwie 10 Pfund habe ich dann schon mal 500 Megabyte Traffic bekommen, die ich natürlich in der Woche, in der ich da war, gar nicht aufgebraucht habe. Und ich glaube, das
500 Megabyte hast du nicht aufgebraucht?
Nö.
Bei den ganzen Filtern in Britain, da kannst du ja kaum surfen.
Verkrepeltes Internet.
Ja.
Ja. Na, ich war ja total froh, dass ich tatsächlich diese 5 Gigabyte Geschenkgeschichte von T-Mobile gerade gemacht habe. Ich habe jetzt auch die erste Rechnung gestern, glaube ich, gekriegt. Stand tatsächlich drin 0 Euro. Und sie haben irgendwie ein kaputtes PDF mit 0 Bytes geschickt für diese 0 Euro Rechnung.
Ja, das ist eine Nichtrechnung.
Ja. Hast du auch so ein Ding bekommen, oder was?
Nee, ich bin ja nicht bei T-Mobile.
Ja, hätte ja sein können, dass du auch diese 5 Gigabyte kostenlos Traffic dir geholt hast. Oder 2x5 Gigabyte. Konnte man sich ja holen. Mhm. Und da ich mal wieder in Brandenburg war und es da zwar kein schnelles DSL-Internet gibt, aber T-Mobile LTE hat, war ich doch sehr erstaunt oder froh, diesen kostenlosen Vertrag gemacht zu haben. Mhm. Und ich habe tatsächlich die 4 Gigabyte gut gebraucht und es war normale Nutzung, gell? So normale, also schon ein bisschen weniger als normal, aber so halbwegs schnelles Internet und was man halt so den ganzen Tag so macht. Und da haben wir innerhalb von einer Woche 4 Gigabyte gebraucht.
Ja, aber ganz locker. Also ich habe ja jetzt auch ein paar Wochen, also 2 Wochen hier verbracht, ohne so richtiges Festnetz-Internet. Und ich arbeite ja remote und ich musste dann halt gucken, dass ich irgendwie Internet habe. Habe ich nachher auch noch ein Mimimi zu.
Wäre doch für dich auch diese 2x5 Gigabyte echt gut gewesen.
Die wären echt gut gewesen, aber ich bin halt nicht bei T-Mobile.
Ja, T-Mobile hatte ein Angebot für alle.
Ach,
klicke hier und kriege 2x5 Gigabyte.
Und was sind dann die restlichen Konditionen? Also war das irgendwie Prepaid?
Ja, das ist, nein. Das war einfach ein Vertrag. Hast du unsere Sendung nicht gehört, Mensch?
Nein, ich habe die Sendung nicht gehört, sonst würde ich nicht so blöd fragen. Nee, ist auch egal, habe ich nicht.
Das Angebot war, ist ein normaler Vertrag, der nach ein paar Monaten automatisch ausläuft. Und man muss nichts zahlen und man kann 2x5 Gigabyte aktivieren. Also kriegst einfach 5 Gigabyte LTE gratis und läuft automatisch aus, kriegst halt eine Karte zugesendet, musst halt einen Vertrag unterschreiben, aber im Endeffekt, da es ja nichts kostet. Gut, ich persönlich bin eh schon T-Mobile-Kunde, deswegen hat es mich jetzt auch nicht gejuckt, nochmal einen Vertrag bei denen zu machen. Ansonsten könnte man natürlich immer wieder ein Unternehmen, dem ich meine Daten gebe. Man muss eben auch ein Lastschriftmandat geben über 0 Euro, ein SEPA-Lastschriftmandat über 0 Euro. Da könnte man sich auch schon wundern, warum wollen sie das überhaupt haben. Ne? Muss das sein, dass das jetzt nochmal abgeglichen wird, aber das war es mir wert, dass ich 10 Gigabyte LTE-Traffic umsonst kriege.
Das ist schon gut.
So, jetzt mal gucken, ob es das noch gibt. Aber gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr so dringend. Aber ja. Also für Gegenden, wo es kein schnelles Internet gibt, zumindest kein schnelles per Kabel, aber LTE da ist, wunderbare Geschichte.
Ja, das ist auch ganz lustig. Irgendwie bei Kongstar, die haben ja dann so ein lustiges System, wo dann irgendwie man kann zwar irgendwie so ständig zwischen seinen Tarifen wechseln, so was so Datenvolumen und so Geschichten angeht. Man muss dann aber jeweils auf 2 Wochen drauf warten, dass das dann gebucht wird, weil die irgendwie ja eine 2-wöchige Rückgabefrist anbieten müssen und deswegen komische Dinge. Aber was ich da lustig fand, ist, man kann da theoretisch alle 2 Wochen zwischen 2 Tarifen hin und her wechseln. Und das Schöne daran ist, wenn die 2 Wochen rum sind und der neue Tarif anfängt, dann wird das komplette Volumen, was man verbraucht hat, wieder auf 0 runtergesetzt. Das heißt, ich konnte erstmal dann 1 Gigabyte verbrauchen, habe dann schon mal rechtzeitig vorher 3 Gigabyte gebucht und habe dann irgendwie so zum Anbruch der 2. Woche dann noch meine vollen 3 Gigabyte gehabt und konnte damit eigentlich relativ bequem dann noch so arbeiten. Aber ja, Mobilfunk ist irgendwie, ich hätte gerne einfach so, gib mir einen fairen Vertrag und
schon falsch. Sorry, ja. Das sind Telcos.
Ja, das sind Telcos, die können nicht fair.
Ja.
Ja.
Traurige Wahrheit.
Ja, traurige
leider,
Wahrheit.
Leider schon.
Aber mit SMS machen sie jetzt demnächst wahrscheinlich weniger Geld.
Ja,
was aber auch schlimm ist, weil dann versuchen sie sich noch umso mehr krampfhafter irgendwelche anderen komischen Geschäftsmodelle
dann holen
auszudenken.
Sie sich's woanders.
Ja. Und verkaufen dir irgendwie die goldenen Bits woanders.
Premium
Bytes. Vorher waren ja die teuersten Bits, die du kriegen konntest, SMS, oder sind's immer noch. Und jetzt bricht ihnen das Geschäftsmodell langsam weg.
Ja, ich glaube, das war irgendwie so der x-fache Preis pro Byte, als wenn die NASA mit dem Mars kommuniziert oder so. Also so irgendwas total Absurdes.
Ja, das ist schon krass einfach.
Ja.
Ja, und jetzt gehen die zurück. Also 37% oder sowas ist es jetzt einmal gefallen. Und es wird jedes Jahr einfach schlimmer werden. Wie gesagt, ich fand eh absurd, dass das letztes Jahr immer noch gewachsen ist. Es machte so irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, aber so ist es wohl passiert und jetzt geht es langsam bergab. Vielleicht geht es auch schnell bergab, wir müssen mal gucken. Also die Leute, mit denen ich noch per SMS kommuniziere, kann ich tatsächlich langsam an einer Hand abzählen. Mittlerweile sind selbst die ich vorher per SMS noch kontaktiert habe, alle in Threema gelandet. Also diese Threema-Community ist gerade sowas von explodiert.
Aber das ist ein deutsches Phänomen.
Ja, das ist mir ja egal. Also
ja.
Den Leuten, denen ich SMS schreibe, die sind sowieso in Deutschland. Also die paar, die tatsächlich noch SMS von mir bekommen haben, sind plötzlich alle in Threema. Und ich habe irgendwie keinen Grund mehr, SMS zu schreiben. Also
ich glaube, ich habe schon seit einem Jahr oder so keine SMS mehr geschrieben.
Ja, doch,
so richtig.
Dann gibt es noch 3-4 Leute, die haben tatsächlich nur Handys, also keine Smartphones.
Was
nur
ist das?
Handys. Also das, Leute, ihr müsst euch vorstellen, diese etwas kleineren mit so einem paar Zeilen Display und noch so Tastatur, so Hardware, Keys darunter, Nummern. Die Leute, davon gibt es natürlich immer noch welche auf der Welt, sind nicht meine Eltern, aber meine Großeltern zum Beispiel noch.
Ja, auch viele junge Menschen.
Und auch noch so ein paar junge Menschen, die einfach hart gesotten sind und sagen, sie brauchen den neuen modischen Quatsch nicht. Oder sich nicht überwachen lassen wollen, wahlweise.
Ja, also ich habe da tatsächlich auch eine Bekannte, die hat auch irgendwie Informatik studiert und arbeitet auch in dem Bereich und forscht irgendwie an alternativen User Interfaces und sonst irgendwas, aber die rennt halt immer noch mit so einem Dumbphone durch die Gegend, weil braucht sie nicht und Überwachung und so. Also ich könnte es mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber
ja,
genau.
Hört man häufig die lustigsten Gründe. Ich meine, im Endeffekt ist es so, ja, wenn die das nicht wollen oder nicht brauchen oder einfach nicht haben, ist es halt so.
Genau, aber mit den Leuten, wenn du solche Leute kennst und mit solchen Leuten kommunizierst, kommst du nicht um SMS vorbei.
Ja, man kann sich auch mit denen treffen und reden. Ist auch ganz
man kann die auch anrufen. Aber
ja, vor allem
mal
ja.
Für schnell oder für eine Nummer denen schicken, mache ich das halt per SMS.
Ja, also, das Einzige, wie ich auch mit SMS eigentlich nur noch zu tun habe, sind M-Tanz und Two-Factor-Auth irgendwo. Und wenn mal wieder, wie jetzt gerade, durch ein iOS-Update irgendwie WhatsApp und Threema leidlich funktionieren. Also WhatsApp geht ja gerade unter iOS 8 gar nicht.
Man muss auch dazu sagen, dass du eine Beta-Version installiert hast, die vorgestern oder so rausgekommen
ist. Das ist vollkommen korrekt und damit möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, das muss irgendwie so sein, aber dadurch musste ich jetzt zum Beispiel bei ein paar Leuten auch wieder auf SMS zurückfallen. Was überhaupt nicht
wehtut. Der Fallback, SMS, Fallback.
SMS ist nur der Fallback, ja.
Ja.
Was überhaupt nicht wehtut, warum, da kommen wir nachher noch dazu. Ja, so, dann hat der Pleite hier noch News von Mozilla, Play Canvas.
Genau, also Mozilla hat jetzt hier Play Canvas als Open Source freigegeben und das ist so eine im Browser basierte, WebGL basierte 3D-Engine für Spiele und Geschichten und das sieht eigentlich ziemlich cool aus, was man da so sieht. Also das sind auch irgendwie so Geschichten wie so Physik Modellierung, Physik, muss man wissen. Muss
alles wissen.
Ja, und hier, also Soundgenerierung und Input-Device-Support und sonst was ist alles eingebaut. Also das sieht schon ziemlich cool aus und die haben da auch so ein paar Authoring-Tools irgendwie mit verlinkt, womit man dann irgendwie so Szenen dann designen kann. Das läuft dann auch alles im Browser. Also das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und ich bin da immer so zwiegespalten. Ich denke mir dann, oh, das ist Webtechnologie, das läuft überall. Es kommen wir später auch noch dazu, zum Beispiel auch irgendwie mit den neuen Versionen von iOS und macOS wird ja dann WebGL auch in die ganzen Safari-Browser Einzug erhalten, was dann auch ziemlich cool wird, hoffe ich. Also ich finde die Technologie cool. Ich finde die ganzen Tech-Demos, die man so sieht, so Unreal Engine im Browser und sonst was, finde ich super cool. Aber habt ihr schon mal großartig jetzt wirklich ernsthaft Spiele im Browser gespielt, so regelmäßig? So, also jetzt gerade so irgendwas.
Zumindest keine
OpenGL, keine 3D-Spiele.
Genau. Ja. Also klar, früher diese Browser-Games schon, aber
ja, 2040. So halt irgendwelche Browser-Strategiespiele, die noch irgendwie auf gar nicht interaktiv waren eigentlich, wo man so, ich möchte jetzt hier 5 meiner Krieger ins gegnerische Dorf schicken und
geh erstmal einen Kaffee trinken.
Genau, ja. Nach 2 Tagen kommen sie dann zurück und sagen, kaputt.
Ja. Die gute alte.
Ja, ich glaube, das ist halt jetzt gerade so am Durchbrechen. Also mit dem auch, dass jetzt zum Beispiel unter iOS dann WebGL läufig wird.
ja, WebGL wird läufig, ich höre dir zu.
Ja. dann wird das vielleicht auch anderswo mehr Einzug halten. Naja, es geht ja immer um dass es einigermaßen gleich überall funktioniert. Also, dass es für Entwickler einfach ist, das überall zu supporten. Das ist super, wenn irgendeine Android-Version auf irgendeinem Gerät das kann. Wenn das nicht alle einigermaßen gleich können, dann ist der Aufwand so groß, dass es kaum jemand macht. Und das setzt sich so langsam durch. Also ich habe auch schon einige so ganz nette Tech-Demos und so gesehen, aber es ist halt immer dann nur eine Tech-Demo geblieben und nicht irgendwie, dass mal jemand ein Spiel auf Unreal Engine im Browser gebracht hat. Ich bin mir sicher, da arbeiten gerade viele dran, aber das ist halt noch ein Stückchen weit weg. Mhm. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder einen Schritt näher dran.
Ja, mit Sicherheit. Ich spiele ja gerade dieses Demospiel und das ist schon ziemlich cool. Das ist so ein 3D Fliegerspiel, wo man so ein bisschen in der Gegend rumfliegen kann. Ich muss es jetzt auch wieder ausmachen, sonst bin ich zu sehr abgelenkt und kann nicht mehr reden. Ich bin da mal gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube, so als Verteilungsplattform oder so als grundlegende Plattform für Spiele ist das Web schon geeignet. Die Frage ist halt, was man da draus macht und wie man irgendwie seine Sachen dann auch letzten Endes finanziert und so. Was ich jetzt bei Swoop ganz interessant finde, ist, dass da ja quasi noch so eine Plattform as a Service mit dranhängt, die kostenlos sein soll, so wie ich das verstanden habe. Also da ist quasi nicht an Swoop, an hier Play Canvas.
Okay.
Swoop war dieses Spiel, ich habe die gerade durcheinander gebracht, tut mir leid.
Play Canvas denke ich die ganze Zeit an Bob Ross.
keine Ahnung, was dafür.
Play with the canvas. Ja. Oh, you have to hit it really hard.
Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber.
Ja, nee, also die bieten tatsächlich auch an, so kostenlos Publishing und Hosting des Backends der Games zu übernehmen. Also dass man quasi auch sagen kann, man macht Multiplayer-Spiele und da können Leute gegeneinander spielen. Und das soll dann irgendwie auch jetzt auf den ersten Blick, steht es zumindest dran, nichts kosten. Und da steht ja irgendwie, never worry about going over your bandwidth limits again. Aber irgendjemand muss halt für diese Bandbreite bezahlen. Und ich frage mich jetzt auch, wie die das finanzieren wollen. Also ja. ich finde es cool und das ist irgendwie Activision dabei und gut, Mozilla ja eh. Ich fände es total interessant, mal so wirklich High-Profile-Spiele zu haben. Ich würde da auch gerne mal sagen, ey, wenn das ein cooles Spiel ist, ich bezahle da gerne für. Aber ich würde jetzt mal gerne sehen, was da drin ist, aber nicht nur so halbherzige Tech-Demos, die man mal 5 Minuten spielen kann und dann ist es lustig und danach hat man keine Lust mehr. Weil die Technologie finde ich super.
Ja.
Ja,
ja, also ich
meine, so ein kleines vorgezogenes Mimimi.
Kann natürlich auch sein, dass es jetzt erstmal nur für eine Einführungsphase irgendwie kostenlos ist. Muss man mal gucken. Vielleicht, dass sie einfach erstmal Leute anziehen wollen. Ja, schauen wir mal, oder?
Ja.
Klingt also auf jeden Fall interessant.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also gerade auch vor kurzem gab es ja auch mal eine News, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt besprochen haben, dass diese, na, wie heißt sie denn, diese 3D-Engine, die so Cross-Plattform ist in C-Sharp?
Unity?
Unity, genau, Unity 3D. Die können ja mittlerweile auch nach WebGL runterkompilieren und da die haben ja schon quasi ihr Tools, um zum Beispiel für ganz viele Sachen, also tatsächlich auch irgendwie für iOS und für Android und für, jetzt muss ich überlegen, für Konsolen und ich denke auch für die Desktop-Betriebssysteme haben die ja schon Support mit drin. Und Unity ist, glaube ich, mittlerweile so relativ groß umkommen und wird auch von vielen Gaming-Studios mittlerweile benutzt. Also es gibt auch so High-Profile-Spiele jetzt gerade auf iOS, die in Unity geschrieben sind. Und die können mittlerweile theoretisch auch das Web als Plattform benutzen. Und ich glaube, wenn sowas jetzt nochmal ein bisschen mehr Verbreitung hat, dann könnte das echt interessant werden, weil dann geht's halt echt nicht, dann ist es halt völlig egal, auf was von einem, theoretisch zumindest auf was von einem Gerät du gerade arbeitest. Oder spielen willst, sollte halt theoretisch dann gehen. Ich meine, klar hat man dann wieder andere Input-Devices und so, aber ja, bin ich mal gespannt.
Okay, Play Canvas. Ja. Hip-Hop.
Ja, ja Hip-Hop. Weil wir es vor kurzem ja schon mal hatten mit Popcorn Time. Hip-Hop ist jetzt quasi das Gleiche für Musik.
Aber ich meine,
mit dieser Hip-Hop, das...
Nee, Hip-Hop mag keiner. Aber ich meine, das Problem mit Musik haben wir eigentlich gelöst, finde ich.
Ja, denke ich auch. Also da, je nachdem, wie dein Geschmack da ist, entweder du kannst dir dann deine Sachen selber kaufen oder du hast irgendwie so einen Streaming-Dienst wie Spotify oder Radio oder so. Oder du hast es irgendwo, es gibt diverse Anbieter, wo du dann deine Sachen kaufen kannst. Also sagen wir mal, bei Musik finde ich halt auch, dass die Schmerzen nicht groß genug sind, dass es sich das mittlerweile lohnen würde, da irgendwie Dinge runterzuladen.
Also ich habe jetzt nichts gefunden, selbst klassische Musik. Es gibt fast alles zum Kaufen, das verstehe ich, und DRM-frei. Von daher sehe ich da jetzt tatsächlich nicht mehr den Sinn drin. Also über Video müssen wir gar nicht drüber reden, das funktioniert einfach nicht, das haben sie nicht im Griff. Da wollen wir was Besseres und auch noch zum guten Preis. Aber für Musik ist für mich das Problem gelöst, das funktioniert. Und,
ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich meine, ob man jetzt, das ist jetzt wieder so eine Sache des Konsumverhaltens, ob man jetzt irgendwie sich DRM-freie Musik kauft oder halt irgendwie monatliche Beträge für irgendwelche Streaming-Dienste ausgibt, das ist dann jedem freigestellt. Aber ich denke, man hat schon irgendwie die Möglichkeit, legal zu konsumieren. Und das ist jetzt auch in Bereiche gewandert, dass es halt auch problemlos bezahlbar ist, finde ich. Also ich meine, gerade auch sowas wie Spotify, das kann man, wenn man irgendwie schlechte Werbung tolerieren kann, dann kann man das auch irgendwie kostenlos benutzen mit Einschränkungen. aber ja. Aber ja, ich wollte es mal ansprechen, weil irgendwie, wir haben ja jetzt auch hier Dings, Popcorn Time.
Ja, wie gesagt, bei Popcorn Time verstehe ich es auch, weil das Problem ist nicht gelöst, das funktioniert einfach noch nicht. Da brauchen wir noch Lösungen, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen und rumgeheult und was wir da alles gerne hätten und haben wollen. Bei Musik sehe ich tatsächlich einfach nicht mehr das Problem, selbst letztens die ganze, ich habe schon gar keine Lust mehr, alte CDs, auch die noch irgendwo rumliegen, zu rippen, weil es ist einfach einfacher, sich die Sachen neu zu kaufen. Dann hat man auch gleich die richtige Qualität und muss nicht gucken, ob die CD nicht doch irgendwie einen Kratzer hat und dann irgendwelchen komischen Blödsinn machen. Es funktioniert einfach und das zu einem Preis, der bezahlbar ist einfach. Deswegen ist das Problem für mich gelöst. Aber ja, gut, wenn die Leute meinen, Hip-Hop und funktioniert. Aber das ist ja dann auch illegal, oder? Das ist schon
so. Ja, das ist schon Torrents und so. Ja, da gehe ich schon davon aus, dass, also das steht jetzt nicht auf der Seite, aber, nee, aber das wird halt auch wieder so angepriesen wie, oh, du kriegst die ganzen 45 Millionen Songs und das ist kostenlos und keine Werbung und gar nichts. Und aber es ist halt illegal.
Gehen wir jetzt mal davon aus, steht zwar nirgendwo, wie sie es machen. Man könnte sich mal den GitHub-Quellcode angucken.
Ich gehe davon aus, das ist wieder genau das gleiche wie hier Popcorn Time. Das sind dann ist halt ein Torrent-Client, der im Hintergrund irgendwelche Suchmaschinen bedient und dann halt die Sachen on the fly runterlädt.
Ja.
Würde ich schon davon ausgehen.
Dann lieber nicht verwenden. Oder angucken, was sie tun. Also
da steht halt auch irgendwie it's 100% safe.
100% safe. LibFFmpeg.
Anschreiben von Anwälten steht.
Ja. Keine Ahnung. Müsste man mal. Also ich meine, es sieht schön aus, sieht professionell aus, aber wenn man nichts dafür bezahlt, ist man entweder selber der Kunde und wenn die hier schreiben, no ads, no sonst was, dann ist das schon alles ein bisschen komisch.
Am Ende werden solche Sachen wie Popcorn Time und das von irgendwelchen Entwicklern gemacht, die von der Anwaltindustrie, von der Abmahnindustrie hinten dran bezahlt werden, weil
das ist eine wundervolle Verschwörungstheorie. Ja, das könnte man tatsächlich so argumentieren. Ja, so, guckt euch doch mal an, die haben jetzt hier irgendwie wunderschöne Apps, die können sie benutzen und da kann jeder und sein Hund irgendwie, was weiß ich, Game of Thrones streamen.
Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das nach deutschem Recht ist, wenn du nicht wirklich siehst, dass das, also wenn Streaming wäre, wenn du nicht sehen würdest, dass das illegal ist, müsstest du ja nicht davon ausgehen, dass das verboten ist.
Schützt dich nicht davor, dass du eine Abmahnung ins Haus kriegst.
Wenn's Streaming ist, wenn du was hochlädst, dann ist es sowieso böse.
Ja gut, aber wenn es ein Torrent-Client ist, dann ist der vielleicht auch, du weißt ja nicht, ob was der währenddessen macht als normaler Benutzer.
Also ich meine...
Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne?
Ja, einmal das und natürlich beruht das Konzept der Abmahnindustrie auf FAT. Also.
Ja, also im Endeffekt kann es da ja auch schon passieren, dass man so als Benutzer, der von überhaupt nichts weiß, wo vielleicht mal irgendwie Leute im WLAN waren oder es gab ja auch schon Fälle, wo dann Leute irgendwie so eine Abmahnung bekommen haben, die überhaupt nichts runtergeladen haben.
Oder Drucker an der Uni und so.
Ja, oder weil irgendwie, also es gab ja auch schon so Fälle, wo dann irgendwie Leute eine IP zugewiesen haben, bekommen haben, die davor irgendjemand für Torrenten benutzt hat und die dann, wo irgendwie so das Accounting durcheinander gekommen ist. Und die meisten, also wenn ich mir so angucke, was dann irgendwie so meine Eltern so machen oder so, die fragen jetzt in meinem Fall mich und wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich irgendwie so Leute, die sich mit sowas auskennen. Aber ich glaube, die meisten, die würden dann sagen, ja okay, dann bezahle ich halt die 200-300 Euro Abmahngebühr und hab dann meine Ruhe. So.
Und gebe noch irgendeinem anderen Anwalt kurz für eine Rechtsberatung auch noch ein bisschen Geld.
Ja.
Der rechnet das übrigens nicht über eine sogenannte Rechnung ab, sondern bei Anwälten heißt das Kostennote.
Eine Kostennote.
Durfte ich dem letzten Mal wieder lernen beim Thema Rechtsberatung und so.
Schön.
Tja.
Duftnote, das hat einen ganz anderen Stil dann.
Ja.
Das bezahlt man einfach, weil es so schön klingt.
Ja, so eine Note halt.
Hm.
Ja.
Hm.
Jo. Schön.
Gut, also ich werde aus dem Quellcode nicht schlau, was das Ding macht. Also zumindest nicht das, was auf GitHub steht.
Du hast jetzt durchgelesen mittlerweile.
Ja, ich bin aber mal so ein bisschen durchgeklickt, aber irgendwie...
Ingo macht gerade ein Code-Audit.
Ja,
genau, der macht ein Code-Audit.
Es ist mir nicht klar, also ich sehe...
Ingo, du weißt ja, dass irgendwie Codequalität in WTFs per Minute gemessen wird.
Ja, so, nee, bisher habe ich noch nicht so viele gehabt. Bloß, dass ich nicht verstehe, was das Ding macht. Na gut. Also ich sehe keine großen Libraries, die sinnvolle Dinge tun. Außer eine FFmpeg-Library und ein paar JavaScript-Files. Aber nix, was irgendwie böse Dinge tut. Naja. Sei es drum. Wir vermuten, es ist nicht gut.
Ja, also ich meine, wenn man dann genau danach vorgeht, das ist auch nicht wirklich legit. Also hier auf der Seite, das nennt sich Hip-Hop und da werden nicht einmal irgendwie Frauen gebasht oder Nigger gesagt. Also
Compliance-Lampe, orange.
Compliance-Lampe wird schon irgendwie, ja, dunkelorange.
Ja, ich hoffe doch.
Die Compliance-Lampe ist urinfarben.
Ja. Aber ja. jetzt nicht mehr wegen mir, hoffe ich.
Mhm. Nee.
Ja.
Kommen wir zur Pirate Box.
Genau, werden wir schon. Das
klingt auch total super.
Ja, ist lustig. Ich habe irgendwie Hip-Hop gelesen, dann ein paar Klicks weiter war dann der Link so irgendwie Pirate Box 1.0 ist raus. Habe ich dann gedacht, okay, das hat jetzt irgendwas miteinander zu tun, hat es aber überhaupt nicht. Die Pirate Box ist irgendwie ganz lustig. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Use Case dafür, aber so ist so ein ganz nettes Projekt. Und zwar ist das so eine OpenWRT-Distribution, die kann man sich auf so diese kleinen Access Point-Nupsis bauen, die so der Felix gerne verwendet, so diese TP-Link-Geschichten. Das macht dann mehr oder weniger ein Wi-Fi auf und man wird dann halt an eine Webseite auf dem Router weitergeleitet, wenn man da irgendwie auf dem Wi-Fi dann sich einloggt. Und da kann man dann quasi irgendwie Files hochladen und das Ding ist dann UPnP Media Server und es gibt dann irgendwie anonyme Chatrooms und sonst was. Also das heißt, man kann das Ding halt mit der Batterie ausstatten, irgendwo hinstellen und theoretisch ist es dann ein lokales Offline-Kommunikations- und Datentauschmedium. Und irgendwie Message Board und also du kannst da quasi ein 4chan in deinem Klassenzimmer aufmachen. Ich glaube, das ist eigentliche Use Case. Du kannst dir dann quasi irgendwie gegenseitig lustige Katzen-GIFs in deinem Klassenzimmer hin und her schicken.
Oh Mann.
Oder Internet in die dritte Welt.
Hier auf der FAQ-Seite haben sie ein Bild, wie einer mit seinem Skateboard in der Halfpipe steht und unten dran ist so eine Pirate Box rangetaped.
Ja.
Ich stelle mir das dann schon so vor, wenn es wieder heißt, irgendwie so Polizei sprengt
Skateboard.
Ja, also eigentlich heißt es ja in letzter Zeit immer Kinderpornoring, aber jetzt ist es dann mal irgendwie der normale Pornoring oder so.
Das Skateboardring.
Genau.
Piraten-Skateboarder.
Da kommt dann
erwischt.
Da kommt dann auch das ganze Skateboard als Computer. Als Beweismittel in die Asservaten kann.
Auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, das hört sich irgendwie cool an. Ich habe da jetzt nicht wirklich einen Verwendungsfall für, aber so, sagen wir mal, hätte ich so ein Projekt so vor 15 Jahren gehabt oder so, hätten da die Leute irgendwie Smartphones und sonst was gehabt, dann hätte man da mit Sicherheit viel Spaß haben können, indem man irgendwie so in Klassenzimmern oder sonst was irgendwie Unruhe stiftet und irgendwie miteinander chatten kann. Oder auf LAN-Partys ist es bestimmt ganz lustig, dann kann man halt irgendwie so die Leute auch mal miteinander, also zumindest ich kenne noch die Zeiten, als man irgendwie mal mit 300 Leuten in einer Sporthalle auf einer LAN-Party war, aber irgendwie keinen Internetzugang hatte. Mhm. Und da hat man dann zumindest mal eine Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen benutzerfreundlich miteinander zu kommunizieren. Impliziere ich jetzt auf jeden Fall mal, dass es irgendwie halbwegs benutzerfreundlich
ist.
Kann
so eine Pirate Box auch iBeacon? Das wäre total cool, wenn man dann finde die nächste Pirate Box in deiner Nähe oder habe ich eine Pirate Box in meiner Nähe, dass ich mit meinem iPhone gerade irgendwie die Sachen drauf wegladen kann.
Ja, ne, wäre auch total lustig, irgendwie so eine, also so eine Pirate Box mal irgendwie so in so Städten mit so einer Ringbahn irgendwie unter den Sitz zu klemmen.
Ja, oder einfach irgendwelchen so Fahrradkuriere fahren damit rum oder ja. So und liefern dann die Daten so aus.
Ja.
Ja, ich meine,
ich glaube, da könnte man schon Spaß haben. Ich meine, Felix hat ja mal sowas gebaut, also irgendwie mehr um Leute zu trollen, aber der hat halt auch so einen Router, den die da in ihrem How-To ansprechen. Mhm. Für irgendwie so einen 30-Euro-Router hat er ja auch mal benutzt, und da irgendwie ein WLAN aufzumachen, und das Teil hat dann halt nichts anderes gemacht, als alle Requests, die es bekommt, auf eine Seite aus umzuleiten, wo dann irgendwie ein Rickroll-Video abgespielt wurde.
Felix halt macht ja, Felix immer konstruktive Dinge.
Ja, das ist super konstruktiv, weil ja. Ansonsten könnte man ja keine Leute rickrollen.
Mhm. Aber ja, oder sowas, tote Briefkästen für Agenten und so.
Ja. Ja, ich glaube, da gab es doch mal dieses Dead Drops Projekt. Man registriert sich irgendwie, also man steckt irgendwo einen USB-Stick oder betoniert den in einer Mauer ein, sodass halt nur der USB-Nupsi rausguckt. Dann können sich da Leute Dinge drauf laden. Also ich glaube, im Check war da mal so einer, aber ich habe da irgendwie mich nie getraut, drauf zu gucken, weil man weiß ja nicht, was man da irgendwie findet.
Sich einfängt. Mit.
Ja, nicht wegen dem, aber ich habe da eher so Angst, so was sich da in den Abgründen eines USB-Sticks so auftut. Also ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, haben Leute ihre Genitalien fotografiert oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, die ich nicht unbedingt ungefragt sehen will. Also wenn, dann sollen mich die Leute davor fragen, ob ich die ihre Genitalien sehen will, dann können wir mal drüber reden.
Super,
gut. In Italien nur auf Nachfrage.
Ja.
Oder auf Anzeige vorher. Ja. Gut, dann kommen wir doch zu OpenSSL. OpenSSL wurde ja total gefixt. Sie haben ja 7 Sicherheitslücken geschlossen. Aber komischerweise ist auch eine neue da. Sie haben also nicht alles erwischt.
Ja, das ist das klassische Spiel, ne? 2 Schritte vor, einer zurück.
Wieder mit einem schönen Logo. Total gutes Logo.
Ja.
Mhm. 2 Spritzen, die ein X bilden. Das
ist eine Injection, ja.
Ja. Und eine CCS-Injection. Nicht zu verwechseln mit...
Mit der CSS-Injection. Ja,
genau. Eine CCS-Injection. Ja. Jetzt haben wir irgendwie unseren Security-Experten nicht dabei.
Ja.
Deswegen wissen können wir gar nichts darüber sagen, oder? Oder habt ihr euch das angeguckt? Ich habe das, kam mir jetzt erst vor der Sendung kurz rein. Ich habe noch überhaupt gar keinen Plan, was das macht, was das ist.
Also ich hab's nur so im High Level, in der High Level Ansicht verstanden. Also so wie ich das verstehe, kann ein Man in the Middle Angreifer bei einem SSL Handshake quasi eingreifen und die Teilnehmer dazu zwingen, unsichere Algorithmen, unsichere Kryptoverfahren zu verwenden. Und somit quasi als Man in the Middle Content mitschneiden, der nicht gut genug verschlüsselt ist, sodass man ihn später dekrypten kann.
Okay, also so ähnlich wie früher, wo du einfach gesagt hast, verschlüssel mal mit keinem Schlüssel. Also baue mal eine verschlüsselte Verbindung mit 0 auf.
Ja,
so in der Art.
So schlimm ist es jetzt nicht, aber halt so in der Art.
Das ist ja, das kann man ja insofern auch schon ein Stück weit, also wenn das nur so funktioniert, dann kann man das ja auch darüber ausschließen, dass man zum Beispiel schlechte Ciphers in seinem Server nicht erlaubt hat.
Sie sind ja standardmäßig, wenn du so ein Debian oder so ein normales System installierst, sind einige Ciphers schon standardmäßig
ausgemacht. Auf dem Server ist das eine, auf dem Client ist das andere, weil da kann ja kommen, was will. Also das hat man ja nicht unter Kontrolle.
Ja,
ja gut, aber wenn Server und Client sich unterhalten, lässt der Server ja nur bestimmte Sachen zu.
Ich habe da gerade nochmal zwischengelesen, und zwar ist es, so wie ich das, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass man quasi sich als Client jetzt zum Beispiel auf dem Server anmelden kann und dem einen modifizierten Handshake schicken kann. Und ab dem Zeitpunkt ist da irgendwas in OpenSSL faul und der lässt sich dann quasi dazu zwingen, andere, also irgendwie. Also
der lässt sich überreden, einen schlechten Cypher zu benutzen, auch wenn er dafür konfiguriert ist, das nicht zu tun.
Ich glaube, so habe ich es verstanden. Oder er lässt, okay. er lässt sich zumindest dazu zwingen, einen schlechten Cypher zu benutzen, auch wenn das andere gegenüber vielleicht es gar nicht bräuchte.
Hm. Okay. Okay. Naja, in letzter Konsequenz gibt es halt wieder Fix-Updates, die man installieren sollte. Es gibt, glaube ich, noch keine Seite, wo man so wie bei Heartbleed damals checken kann, ob man jetzt betroffen ist oder nicht.
Ja gut,
oder?
Das kam oder? Ja heute erst, oder das kam ja gerade erst
Qualis da schon
also,
wieder
mal. Mal last Update ist morgen erst quasi. Die sind so ein bisschen weit in der Zeit irgendwie.
Das ist eine japanische Seite.
Ja genau, 6. Ja. Juni, also die sind schon morgen, wir sind noch heute.
Aus der Zukunft quasi.
Das kommt aus der Zukunft. Das sollte mal jemand probieren. Ja. Ja.
Das ist ein Zero Day aus der Zukunft. Also ja. Quasi minus One Day.
Minus One Day, ja, genau. Das könnte man eigentlich auch mal probieren, wenn man so irgendwie beim SSL-Handshake, wenn der Server einem irgendwie was sagen will und man sagt, ja, habe ich schon. Komm aus Japan. Ja. Du weißt das schon, was du mir schicken willst. Ich gucke mal gerade irgendwie bei hier SSL Labs nach, ob die schon einen entsprechenden Test oder so für gebaut haben. Die sind ja normalerweise extrem schnell.
Ich weiß auch nicht, ob sich das so einfach testen lässt wie bei Heartbleed.
Ja, wahrscheinlich nicht, weil du müsstest erstmal rauskriegen, welches Cyphers der Server annimmt.
Ja, und du müsstest es ja auch quasi aktiv exploiten. Du kannst ja nicht einfach mal sowas hinschicken und dann gucken, ob da irgendwie komische Sachen zurückkommen.
Ja, genau. Ja. Nee, ist noch nichts bei angekommen, stimmt auch. Flydi hat recht, das kann man wahrscheinlich nicht so leicht checken, ob das jetzt. Also man kann vielleicht checken, ob man betroffen ist, aber man kann wahrscheinlich nicht so einfach sagen, ob dass man jetzt nicht mehr betroffen ist. Anyhow, OpenSSL, whoop, mal wieder.
Ja.
Ganz
ja, ich meine, wir können ja einfach nur hoffen, dass durch die ganze Aufmerksamkeit, die sich mittlerweile in Richtung OpenSSL richtet, das irgendwann mal so von so vielen Augen beobachtet wird, dass sowas jetzt nicht mehr passiert. Aber wie gesagt, die Annahme ist schon richtig, da wo solche Fehler auftreten, sind mit Sicherheit auch noch mehr. Deswegen ist es jetzt vielleicht ganz gut, dass es mal so relativ zeitnah passiert.
Hey, jetzt gucken halt gerade mehr Leute drauf einfach.
Ja.
Ist halt einfach so. Und der Vorteil gleichzeitig noch, dass die Linux Foundation jetzt angekündigt hat, dass OpenSSL jetzt schon mal als erste Tranche Geld da kriegt und deswegen wahrscheinlich auch mehr Leute dran sitzen, um da Sachen zu fixen. Also ich erhoffe mir jetzt, dass in den nächsten Monaten der OpenSSL-Code doch einfach besser wird. Ist auch zwingend notwendig. Kommen wir zu einem anderen bösen Ding, was uns nächstes Jahr erwartet, wenn ihr zumindest ein neues Auto kaufen wollt.
Ja, die EU-Kommission hat über eine Verordnung beschlossen, dass eCall in neuen Kraftfahrzeugen und leichten anderen Fortbewegungsmitteln ab Oktober 2015 verpflichtend sein soll. Was ist eCall?
Genau. Also ich habe das mal vor ein paar Monaten gehört und ich habe es so verstanden, wie das ist so eine Blackbox für Autos. Kann man das ungefähr so sagen?
Ja, es ist vor allem GPS und
Mobilfunk.
Und naja, Mobilfunk. Es ist ja keine Blackbox in dem Sinne, dass sie irgendwelche Bewegungen aufzeichnet, sondern es ist lediglich, zumindest so ist der Anwendungsfall geplant,
ein Notrufsystem.
Ist ein Notrufsystem. Das heißt, man kombiniert einen GPS-Empfänger, der die Position des Fahrzeugs trackt und dadurch jederzeit weiß, sofern halt GPS funktioniert, mit einem GSM-Modem oder UMTS-Modem, das über eine einheitlich definierte Schnittstelle dann die 110 er kurz anrufen kann. Ich kann 112. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie dann eine Nummer angerufen wird und dass dann irgendein Modem mit irgendeiner Text-to-Speech-Software dann sagt, Hallo.
Doch, doch genau ist, so funktioniert das.
Ich befürchte es am Ende auch, ja, weil die wahrscheinlich keine andere Schnittstelle hingebacken kriegen.
Nee, das ist wahrscheinlich nicht so Text to Speech, das ist schon ein bisschen moderner vermutlich.
Das sind so halt Terminators, ja. Da sitzt dann auf der anderen Seite sitzt so ein Terminator und der versteht das dann.
In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass dein Telefon dann mit Text to Speech bei 112 anruft. Dann sagt er, ich bin bei GPS-Koordinate so und so.
1, 1, 3.
Ja. Ich denke, die meinen damit halt, dass es halt an die Notrufzentrale irgendwie abgesendet wird. Ich hoffe nicht, dass die da einen Fax schicken oder Text-to-Speech machen.
Ich weiß es nicht. Ich müsste mal jemanden fragen, den ich kenne, der sehr viele solcher Notleitstellen in der ganzen Welt gebaut hat.
Ja, dann frag mal bitte.
Ich kann mir halt einfach auch nicht vorstellen, dass die, also ich meine, bei der Ausfallsicherheit, die ihre Systeme und so haben müssen, dass die dann irgendwie eher so eine REST-API entwickelt haben, wo man einfach mit dem entsprechenden API-Key was hinposten kann.
Wahrscheinlich nicht.
Also ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt. Das versuche ich mal rauszufinden.
Mhm. Da steht jetzt auch nicht explizit, dass es über eine Datenverbindung geht. Da steht nur Mobilfunk.
Ja, genau. Also die Basistechnologie ist irgendwie Mobilfunk. Es gibt Dokumente anscheinend, die das genauer definieren, dass es halt irgendwie Datenaustausch ist. Also Digitaldaten und nicht Sprache. Mhm. Klingt erstmal nach einer tollen Idee. Ja, die EU will hier uns wieder mehr beschützen, dass wir schneller Hilfe kriegen, wenn wir irgendwie mit dem Auto gegen einen Baum fahren. Klingt erstmal nett. Birgt aber riesige Gefahren, was Datenschutz angeht. Weil natürlich man würde das System so umsetzen, wie es auch ursprünglich mal vorgeschlagen war, dass eben der GPS-Empfänger die ganze Zeit die Position des Fahrzeugs mittrackt. Klar, der muss immer an sein. Aber das GSM-Modem wird erst eingeschaltet, wenn jetzt ein Unfall zu melden ist. Oder zum Software-Update oder so. Wenn man das nicht so macht, sondern das GSM-Modem sozusagen die ganze Zeit mitläuft und sich immer wieder umbucht und einbucht in die Mobilfunkzellen, dann kriegen Beteiligte, die da eigentlich erstmal kein Interesse dran zu haben, also natürlich haben die Interesse dran, aber das dürfen sie nicht, zum Beispiel eben die Mobilfunkprovider, die kriegen da halt Bewegungsdaten mit.
Ja, und die Mobilfunkprovider, die verdienen damit ja auch unter anderem so für so Staumeldungen und so Geschichten, verdienen die ja auch Geld, indem die zum Beispiel, also sie behaupten anonymisiert, die Frage ist, wie anonymisiert das Ganze ist, aber es gibt ja schon so, sagen wir mal, zwischen Herstellern von Navigationssystemen und Mobilfunkprovider, da gibt es ja schon Abkommen, dass die quasi Bewegungsdaten von Autos tracken, um rauszufinden, ob jetzt auf einer bestimmten Autobahnstrecke oder sowas ein Stau ist.
Ja, genau.
Und ist ja per se auch jetzt nicht so ein großes Problem, wenn man das richtig machen würde, aber ich traue den Leuten halt nicht zu, dass man das richtig macht.
Es ist halt einfach, also das müsste, wenn dann so gemacht sein, dass es einen dritten Dienstleister gibt oder eben nehmen wir den Fahrzeughersteller da in die Pflicht und sagen, das ist der Mobilitätsdienstleister, der muss sich da auch drum kümmern, dass nur der diese Daten bekommt, wo sich das Fahrzeug wann befunden hat. Erstens erlaubt es natürlich Thema Fahndungsmöglichkeiten bei der Polizei wieder viel. Da darf man ja nichts dagegen sagen, weil Strafverfolgung ist ja vollkommen gut. Aber das erlaubt natürlich auch noch diese Informationen an weitere zu verkaufen. Staumeldung ist jetzt auch was, wo man im ersten Moment mal sagt, ja, das ist ja nur gut. Aber natürlich, also was ich so gelesen habe und was natürlich auch vollkommen logisch ist, zum Beispiel natürlich die Versicherungsindustrie, die interessiert sich gleich mal für diese Daten, weil die sagen dann halt auch, ja, okay, super, wir hatten ja eh schon den Plan hier demnächst, wir erinnern uns an Binärgewitterfolge XYZ, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten.
Mark fand das, glaube ich, gut.
Genau, mit Mark, dass dass die Geschwindigkeitsübertretungen oder und so weiter, dass sie tracken können, wo du dein Fahrzeug möglicherweise abstellst, um dir nachher sagen zu können, ja, du hast dein Auto aber immer hier im Gefahrengebiet in Hamburg abgestellt gehabt oder ich weiß nicht was. Also da öffnet man halt Tür und Tor gewissen Dingen, die nicht wirklich im Sinne des Anwenders sind.
Ja, oder lass es jetzt mal nicht
Datenschutz.
Oder lass es jetzt mal nicht die Privatwirtschaft sein, sondern einfach der Staat. Lass dann mal irgendwie einen verrückt gewordenen Innenminister mal wieder durchdrehen und
ja, klar.
Also ich meine, ich könnte wetten, das dauert keine paar Monate, bis irgendjemand für Verfolgung von Straftätern oder sonst was Zugriff auf diese Bewegungsdaten haben möchte.
Lass eine Autobahnmaut kommen.
Ja.
Und schon hat man das perfekt, dass man sagt, Mautzünder werden hierüber ja sauber getrackt. Oder alternativ, wir buchen das automatisch von ihrem Konto ab, wenn sie die und die Autobahn befahren haben.
Ja, genau, lass doch einfach das Notrufsystem mit dem Mautsystem koppeln.
Ja,
macht das Sinn. Ist ja dann nur eins und das ist ja dann billiger, genau. Und das ist ja effizient und so.
Ja, das wird auch dann alles irgendwie von Siemens oder so gebaut.
Ja, und T-Systems.
Siemens und T-Systems, genau.
Daimler noch.
T-Siemens. Jetzt hatte ich gerade noch irgendeinen Punkt an der Sache. Ach so, ja, die Argumentation ist natürlich immer die gleiche. Ähnlich wie bei so Sachen wie Internetsperren und so weiter. Ist hier jetzt mal die Argumentation, ja, so und so viel 1000 Verkehrstote pro Jahr und wer jetzt was dagegen sagt, also Leute wie ich, die da gegen die Datenausnutzung sind, die sind natürlich dagegen, dass irgendwie Lebensretten gewirkt wird.
Ich denke...
Also klar,
ja.
Ich möchte Verkehrstote auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ganz viele.
Ich denke auch, so Verkehrstote, den kann man auch vorbeugen, indem man zum Beispiel eine generelle Höchstgeschwindigkeit einführt oder irgendwie bestimmte Dinge hat er bestraft, die halt momentan irgendwie noch so relativ als Kavaliersdelikt gelten, so wie irgendwie mal so angetrunken fahren oder so. Ich meine, ab einem gewissen Level ist es ja super gefährlich, aber ich meine...
Nein, ist es immer blöd.
Ja, es ist...
Yeah.
Nee, ich meine ich, aber es gibt ja immer noch so gewisse Level, wo man dann irgendwie so überhaupt so quasi ein bisschen Bußgeld bekommt oder so. Ich finde einfach, man könnte da halt auch sagen, okay, man macht jetzt irgendwie eine Maximalgeschwindigkeit auf allen Straßen, auch der Autobahnen, auch wenn das viele Deutsche wahrscheinlich nicht hören wollen, und man führt irgendwie eine Null-Promille-Grenze ein und dann würde man wahrscheinlich auch schon sehr vielen Verkehrstoten vorbeugen. Vermute ich persönlich mal.
Möglich, und es
wäre halt irgendwas, was jetzt nicht so in die Privatsphäre von den ganzen Autofahrern eingreifen würde.
Ja, das, also was halt interessant an der Sache ist, wenn man sich den verlinkten Artikel da nochmal genauer durchliest, da verquicken sich halt gerade irgendwie zwei Sachen und man merkt dadurch ziemlich deutlich, dass in der EU-Kommission das Lobbying der Industrie schon sehr gut und sehr direkt ansetzt. Also mit Analogie zu der Fußball-WM, die da bald irgendwie stattfindet, heißt das, die pressen schon immer gleich im Mittelfeld irgendwie. Man merkt halt, das ist eine Idee, also eCall, die prinzipiell mal aus einem staatlichen Interesse heraus erwächst oder aus einem Sicherheitsinteresse für die Verkehrsteilnehmer. So ein gesellschaftliches Interesse.
Also so wird es zumindest argumentiert.
Genau, so wird es argumentiert und das ist so der Einführungsgrund. Aber dann steht schon in den einzelnen Texten, die da verlinkt sind, schon so, dass selbst die EU-Kommission dann so mehr oder weniger sagt, ja, wäre ja toll, wenn dann noch findige europäische Unternehmen sozusagen im Sinne von Big Data darauf kommen, was man noch alles mit diesen Daten machen kann. Und man dann eben dieses gesellschaftliche Interesse auf einmal in ein privatwirtschaftliches Interesse ummünzt, weil sich's ja anbietet. Und das ist halt der völlig falsche Ansatz.
Ja, also ich denke, das ist halt auch, da ist schon irgendwie Lobbyarbeit gemacht worden und das hört sich halt auch schon ein bisschen nach Wirtschaftsförderung an. Also ich ich denke, ich weiß nicht, da kann sich irgendwie die da kann die Telekom irgendwie den Mobilfunk liefern, Siemens liefert die Hardware, T-Systems liefert die IT dahinter.
Man muss da französisches Unternehmen reinbringen.
Die bauen immer alles zu breit gerade.
Ja, könnte Alcatel-Lucent irgendwie beauftragen.
Ja.
Dinge zu tun. Nee, also ich meine, das hört sich halt schon so an, als ob da die lokale EU-Industrie so ein bisschen saniert werden soll.
Klar, das haben sich ein paar gut ausgetüftelt an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja, und dann werden vielleicht auch wieder, vielleicht verschickt das Ding SMS.
Tja. Ja,
dann werden, ja. Kommt eine SMS bei der Notrufzentrale an.
Vielleicht sollten sie noch warten, bis Galileo komplett fertig ist. Dann müssen sie keine GPS-Module einbauen.
Genau, das ist dann nämlich billiger. Also im Endeffekt könnte man eigentlich schon sagen, das ist ein Fall für Toll Collect, oder? Sind wir uns doch einig? Das ist doch wieder, ist doch Toll Collect-Territorium.
Das ist auf jeden Fall aus der Größenordnung. Aber sie dürfen nicht zu lang warten, dann müssen sie noch GLONASS einbauen. Wenn die Russen nämlich in Polen stehen.
Das hast du gesagt, die Compliance-Lampe, die verfärbt sich schon wieder wie...
Eher auf rot, auf hellrot.
Blutiger Urin.
Ja. Auf sowjetisch rot, ja.
Okay. Was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Damit vergessen. Ist weg. Ich wollte irgendwas noch dazu sagen. Wir waren mal Toll Collect. Wenn es Toll Collect macht, dann müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen, weil bis Oktober 2015 schaffen die das eh nicht.
Genau, also das ist ja auch wieder so eine Sache, das ist eine Verordnung, das heißt, die muss dann umgesetzt werden. Von den einzelnen Mitgliedsländern, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Das heißt wiederum, deutsche Autoindustrie würde sagen, wuhu! Mit dem Bundeskraftfahrtministerium. Richtlinien müssen umgesetzt werden. Verordnungen sind direkt gesetzt im Prinzip. Ja, okay. Ja, gut, da gibt es auch jetzt nicht viel zu interpretieren an der Aussage. Das ist schon so perfekt für die Industrie in Häppchen aufbereitet.
Ja. Also ist direkt Gesetz einfach mal. Aber wie gesagt, wenn das eine Wirtschaftsförderung ist, dann wird das sowieso nichts bis Oktober 2015.
Habe ich gesagt, wenn die Russen wieder in Polen stehen? Ich habe gesagt, wenn die Russen dann in Polen stehen.
Aber
das
die
ist
können
ein
auch
Unterschied.
Wieder, aber die stehen manchmal auch wieder da. Also die standen
ich wollte
da schon.
Keinen geschichtlichen Bezug dazu herstellen.
Ja, aber die standen da schon mal. Mehrfach.
Das hast du gesagt.
Ja, aber die standen da. Wir haben das auch schon mal aufgeteilt.
Oh.
Ja.
Oh.
Die dritte Teilung Polens oder so. Egal. Machen wir keine Geschichtsunterricht hier, konzentrieren uns lieber auf die Zukunft. Zukunft sieht düster aus.
Düster. Man muss immer ständig die digitale Freiheit verteidigen.
Ja, und es ist anstrengend. Aber es ist Pflicht, weil wenn wir aufhören, dann gewinnen die Bösen.
Ja, das Problem ist halt, ich glaube, wir machen das momentan so ein bisschen falsch. So die ganze Industrie und die ganzen Leute, die da irgendwie dran sind, die machen da seit Jahrzehnten durchgehend Lobbyarbeit und wir regen uns halt ab und zu mal auf, wenn dann wieder irgendwas hochkocht. Ich glaube, wir müssen da wirklich dranbleiben, weil ansonsten ist es nicht so cool. Also ich meine, mir auf der anderen Seite, mir kann es momentan egal sein, ich fahre kein Auto, aber ich sag niemals nie und es kann halt auch sein, dass ich mal in eine Situation komme, wo ich dann wieder ein Auto brauche und da will ich jetzt nicht irgendwie mir entweder keine Ahnung, einen 20 Jahre alten VW-Bus kaufen müssen.
Aber das ist doch ein schönes Auto.
Das ist schon ein schönes Auto, aber das ist vielleicht nicht das Auto, das ich gerne haben möchte.
In der Tat. Und da wird es dann wahrscheinlich zwangsnachgerüstet.
Genau. Ja. Bei jedem Verkauf wird es automatisch zwangsnachgerüstet.
Ja. Zweite Hand. Auto und so. Fleidi hat da vollkommen recht. Die Problematik ist die, so Lobbyarbeit findet halt im Verborgenen statt. Also im Verborgenen vor dem, wenn es so populistisch klingt, vor dem Volke. Und das Einzige, was wir im Prinzip machen können, ist wieder völlig der Aufruf hier irgendwie mitten in die Sendung rein. Man kann halt nur so Sachen machen wie Vereine wie Netzpolitik.org oder die DigiGuess unterstützen, damit die auch mal Lobbyarbeit machen in unserem Sinne.
Oder eintreten und selber aktiv werden.
Kann man auch machen, in der Tat, klar, das wäre das Präferierte und das Nächstbeste ist finanzielle Unterstützung für Lobbyarbeit.
Ja, aber die Leute sind auch begrenzt. Also am besten gleich noch eintreten und aktiv werden. Wenn ihr nicht schon genug Hobbys habt, dann macht doch auch noch das.
Genau.
Aktiv eintreten.
Mhm. Genau.
Und dann zutreten auch.
Das hast du gesagt.
Ja.
Ingo wollte hier mit nicht zur Gewalt aufrufen, sondern er wollte eigentlich
Ingo wollte nur
zur
Gewalt gegen Autos aufrufen.
Auf jemanden zutreten. Also.
Ja, genau. Also,
ja. Einen Schritt in die richtige Richtung machen.
Mhm. Ja.
Genau.
Sozusagen. Okay. Dropbox, Webhooks. Hooks.
Webhooks.
Hicks, Webhicks,
Hooks. Webhicks. Ja, das habe ich vorher mal kurz gelesen, dass Dropbox jetzt auch eine Webhook-API sozusagen bereitstellt und dass man sich benachrichtigen lassen kann, wenn Users Dateien in der Dropbox von einem verändern. Also man kann wie so eine Art File-System-Events bloß eben über Internet und Web und Hooks und so weiter sich darauf registrieren und dann benachrichtigen lassen auf einer definierten URL. Eigentlich ganz nice. Muss ich mal probieren, was man damit so machen kann.
Ja, also es klingt schon ganz nett. Ich weiß nicht, bin mir jetzt noch nicht sicher, was ich damit so Nettes bauen könnte, aber da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Oder doch, vielleicht könnte ich ein Update von der Webseite meiner Eltern, deren Content in GitHub liegt, nicht in GitHub, in Dropbox liegt. Mhm. Sowas könnte man zum Beispiel damit triggern, dass man sagt, ja okay, wenn bestimmter Ordner, wenn da irgendwie Dateien verändert werden, dann kann man mal einen Callback an eine Webseite schicken und die holt sich dann die neuen Inhalte oder so.
Genau.
Ja.
Beispielsweise sowas oder wie oft haben wir im Studium zum Beispiel irgendwie Projekte komplett in Dropbox irgendwie gemanagt oder ich könnte mir auch sowas vorstellen wie, wir haben halt häufig bei uns die Originaldokumente, also irgendwelche PDFs oder so, haben wir häufig bei uns in der Dropbox liegen und im Basecamp. Jetzt könnte ich ja sowas machen wie einen Webhook auf einem Zwischenserver bauen, dass immer wenn ich das in der Dropbox ändere, dass es das auch das File ins Basecamp hochlädt.
Zum Beispiel.
So Spaß.
Ja, zum Beispiel sowas. Ich meine, sowas könnte man potenziell auch mit so if this then that Dingen machen, aber im Zweifelsfall will man das doch vielleicht auch mal selber machen und dann hat man halt auch die Möglichkeit dazu.
Ja.
Wie macht das eigentlich if this then that, was so ein bisschen schwierig auszusprechen ist?
If this then that.
If this then that. Speaking fake German accent.
Yes, yes.
This is no fake by you.
No fake. Yeah.
Because you have a German accent.
Yeah, direct oversetting. Lassen wir das.
Ja. Yeah. skip.
Skip, skip, skip. Ich habe jetzt bis jetzt die Vermutung, dass die da wahrscheinlich auch keine speziellen APIs von Dropbox zur Verfügung gestellt bekommen und die müssen da wahrscheinlich jedes Mal manuell prüfen und halt pollen, ob sich da jetzt da was geändert hat und sich dann halt den letzten Status merken.
Ja.
Also sowas wird dann wahrscheinlich auch damit einfacher.
Möglich, ja.
Ja.
Okay, schön, dass Sie jetzt sowas haben und benutzt es, wenn es braucht. Matt, du hast einen Nook.
Ja, ich habe endlich einen Nook.
Warum? Woher?
Ja, war dann halt irgendwann lieferbar.
Zäh.
Und dann habe ich halt mal zugeschlagen. Also der Nook ist dieses kleine Intel-Board inklusive Gehäuse und ich wollte halt unbedingt den mit dem Celeron, der gar kein Celeron ist, sondern das ist eigentlich ein Atom. Mit dem 2820, das ist so ein netter kleiner Dual-Core, der braucht irgendwie nicht viel Energie. Das war so für mich das Hauptkriterium. Plus, der ist halt billig. Also da kostet halt, der Nook kostet halt irgendwie, glaube ich, um die 100 Euro Retail-Price, wo die anderen mit dem Core i3 oder dem i5 ohne Platte und alles schon und RAM schon bei irgendwie, glaube ich, 300 oder so fast sind oder mindestens 200, 250.
Ich gucke gerade mal so rum, also die Preise bei Amazon sind so, ich glaube 130 Euro für den Celeron und so um die 300 irgendwas Euro für die größeren Geschichten.
Ja, ja. Genau. Ich habe da dann halt zugeschlagen, weil ich den für mehrere Anwendungsfälle haben wollte, nicht zuletzt eben dann meinen doch eher hüstellangsamen Raspberry Pi als XBMC abzulösen.
Ja.
Das funktioniert eigentlich prächtig. Ich habe da dann auch wieder nicht RaspBMC drauf, sondern jetzt wieder OpenELEC. Funktioniert super.
Ja, habe ich. Also ich bin ja auch vor ein paar Monaten, nachdem ich gar keine guten Erfahrungen mit RaspBMC hatte, auf OpenELEC umgestiegen und der läuft tatsächlich seitdem ohne irgendwelche Probleme. Also auch keine SD-Card-Corruption mehr oder sonst was. Hm. Gut noch.
Ja. Es gab nur, wie ich immer mal wieder erwähnt habe, dann eine Sache, wo der Raspberry Pi besser war als alles, was ich bisher gefunden habe. Und zwar der Raspberry Pi hat HDMI CEC unterstützt.
Ja.
Das tut der NUC nicht. Der hat zwar einen Infrarotempfänger vorne. Das heißt, ich könnte theoretisch mir mit genug Aufwand das auch so hinbasteln, dass auch der NUC die Infrarotkommandos meiner normalen Fernbedienung irgendwie empfängt und dann auch irgendwie das Richtige tut. Man kann auch irgendwie so einen komischen USB-HDMI-CEC-Konverter, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, hinten an den HDMI-Port irgendwie schließen und dann das noch, ne? Das ist allerdings wieder nicht so, genau, das ist auch wieder nicht so toll, weil dann nimmt man sich wieder einen USB-Port weg am NUC und der hat ja nur drei. Ich habe das dann in letzter Konsequenz so gemacht, ich habe halt einfach kurz Maus und Tastatur angeschlossen und bin, um das Ding einzurichten und benutze seither die zwar potthässliche, aber voll funktionsfähige XBMC Remote App auf dem iPhone.
Jo.
Die ist kostenlos, wie gesagt, potthässlich.
Ja, da scheint es auch irgendwie eine hübschere zu geben, die dein Geld kostet, aber
da gibt es ein paar hübschere, genau. Aber die kann halt auch alles. Also die kann also das Ding auch runterfahren und wenn man da die MAC-Adresse eingetragen hat, kann die auch dem Ding Wake on LAN schicken.
Ja.
Und mit der entsprechend kleinen, glaube ich, was habe ich drin, irgend so eine billige 64 GB SSD und 4 GB RAM ist der NUC in 10 Sekunden spätestens in XBMC gebootet. Also ist super.
Also das geht ja sogar beim Raspberry Pi relativ schnell.
Hm.
Das Fernbedienungsproblem, das haben wir, da unser, also wir haben momentan noch so einen ziemlich alten, wir haben lustigerweise Mark seinen alten Fernseher, den haben wir dem abgekauft, als er in die USA geflogen ist und nicht mehr wiedergekommen ist.
Auch immer wieder sehen.
Ja. Und der kann auch dieses, wie hast du gesagt, CEC?
CEC, ja.
Ja, CEC. Kann der noch gar nicht.
Mhm.
Und wir haben das Problem halt einfach so gelöst, indem wir so ein Flirk per USB da dran gesteckt haben. Das ist so ein programmierbares Infrarot-Nupsi-Dingsi. Dann haben wir halt die Fernbedienung vom Fernseher. Wenn man da auf den DVD-Kanal umschaltet, dann steuert man damit halt den XBMC und ansonsten halt auch mit der Remote-App. Das tut auch ganz gut.
Genau, eine Sache noch kurz. Der interne Infrarot-Receiver vom NUC, der soll angeblich und dann auch XBMC, die sollen angeblich super damit klarkommen, wenn man so HID-konforme oder kompatible Infrarot-Fernbedienungen verwendet. Das ist halt insofern dann problematisch. Erstens heißt das für mich auf jeden Fall eine zweite Fernbedienung neben der für den Fernseher. Das ist mir schon eine zu viel. Und zum Zweiten, das sind in der Regel so die klassischen Hama, ich weiß nicht was, Fernbedienungen.
Ja.
Die sind alle hässlich.
Und teuer und
unintuitiv und genau und teuer und scheiße und überhaupt. Dann ist mir das Thema, das mit dem iPhone zu machen, doch lieber. Und natürlich habe ich dann gleich festgestellt, weil ich ja so viel Zeit dann noch übrig habe, es gibt natürlich eine tolle API. Naja, toll ist anders. JSON-RPC-API für XBMC, mit der man das auch theoretisch selber sein minimalistisches Interface programmieren kann. Ja, also macht Spaß, das Gerät. Gibt es eigentlich sonst nicht weiter viel zu sagen. Ich habe da kein Windows oder so ausprobiert. Da gibt es genug andere Leistungsberichte, die sagen, dass das auch prinzipiell geht.
Jo.
Ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, ob man sich lieber mal so ein Ding kauft. Und auch sowas wie, keine Ahnung, den Eltern, wenn sie irgendwie nur Windows, Office, bla machen wollen.
Ja, klar.
Also das Tolle bei dem NUC ist auch noch, der kommt mit so einem VESA-Mount, das heißt, den kann man theoretisch auch einfach hinten an einen Monitor dran schrauben oder an einen Fernseher dran pappen. Und dann hat man eine sehr kleine Einheit.
Ja, ich meine, das ist halt auch wirklich so, wenn man da so Leute in der Familie hat oder auch selber mal irgendwie vielleicht noch so einen kleinen PC-Arbeitsplatz bereitstellen möchte, dann ist es halt auch echt ziemlich nett, da einfach so ein kleines Gerät zu haben, was noch am Monitor hinten dran hängt und keinen Platz auf dem Schreibtisch oder unterm Schreibtisch wegnimmt und dann halt irgendwie billig genug ist, dass man mal sagen kann, okay, das kauft man sich mal, auch wenn man es nicht groß verwendet. Ich denke, ich werde mir wahrscheinlich auch so ein Teil irgendwann dann mal als Media Center ins Wohnzimmer stellen, wenn ich mal irgendwie noch einen ordentlichen Fernseher dazu habe oder irgendwie halt ein Anzeigedevice. Ja. Aber das hört sich auf jeden Fall mal ganz gut an.
Ja. Ist auf jeden Fall so aus dem Line-Up für mich persönlich gerade das Gerät mit der besten Preisleistung.
Hast du auch mal irgendwie geguckt, ob es da Probleme gibt, dann auch irgendwie so DTS zu dekodieren oder so? Da gab es ja dann irgendwie zum Beispiel beim Raspberry Pi so Probleme, dass da teilweise bei bestimmten Audio-Codecs, weil der die auf der CPU dekodieren muss, dass es da irgendwie ein bisschen geruckelt hat oder so. Ist dir da schon sowas aufgefallen?
Nee, da bin ich noch nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Raspberry Pi losgeworden bin, weil er immer mit mehr als 27p und DTS nicht gleichzeitig fertig geworden ist.
Ja.
Dazu kann ich nur sagen, ich glaube, das kann der Raspberry Pi auch nicht, der NUC nicht in Hardware, aber das Ding ist von der CPU her, wenn man so einen Film bei XBMC guckt, das Ding ist so unterausgelastet.
Ja.
Also das sollte auf jeden Fall hinhauen.
Ja, das ist lustig, wenn man beim Raspberry Pi so sich mal die CPU-Auslastung anguckt, wenn man einen Film abspielt, dann ist es irgendwie so, das merkt der nicht so großartig, weil er ja relativ viel in Hardware macht, aber halt allein das User-Interface zu bedienen, da ist der schon irgendwie auf 60% oder so.
Ja.
Tja, es ist halt auch nur ein Arm.
Es ist halt irgend so ein Mini 700 MHz Armchen, ja.
Ja, und dann das hat er halt noch kaum Arbeitsspeicher schon, und so.
Ja.
Ja, und das andere ist halt ein echter Prozessor.
Praktisch, ja.
Ah, gut. Ja. Okay, kannst ja nochmal berichten, wenn du noch ein bisschen mehr rumgespielt hast. Wieso?
Mehr rumspielen.
Ja. Kommen wir ganz kurz zur WWDC.
Ganz kurz.
Ja, ganz kurz, weil...
Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile auch alle so ein bisschen nervlich am Ende.
Erstens sind wir durch und zweitens war jetzt nicht so viel Spannendes.
Ja. Also es war tatsächlich ziemlich viel Spannendes eigentlich. Also ich habe jetzt aus Gründen diese Keynote auch geguckt, auch weil es mich irgendwie so jobmäßig interessiert, was da passiert.
Ja, also für Entwickler waren ein paar spannende Sachen dabei. Ich glaube, das Spannendste war die neue Programmiersprache, dieses Swift.
Ja.
Komischer Name, aber gut.
Es gab tatsächlich schon vorher eine Programmiersprache namens Swift. Oder gibt es noch?
Aus Japan oder so auch wieder.
Ja, es war irgendwie swiftlang.org oder so.
Und außerdem war Swift nicht diese Banksachen-Daten?
Ja, Swift groß geschrieben ist dieses, ja, aber das hat ja damit nichts zu tun.
Ja. Nee, also genau. Also
nicht unbedingt der schlauste Name.
Ja, also dieses, die eigentliche Swift-Sprache, die es schon vorher gab, ist irgendwie so High-Performance-Computing, irgendwie parallele Skriptsprache so für, sieht jetzt sehr wissenschaftlich aus, was man da so sieht, irgendwie fMRI Auswertung und so Geschichten. Ja gut, ich meine, schauen wir mal.
Das ist halt ein moderner Versuch für eine Programmiersprache.
Ja, moderner Versuch, und ich meine, langfristig sieht es ja so aus, als wird das Objective-C ablösen. Das heißt also, irgendwann wirst du...
Ich habe da verschiedene Aussagen
zu. Okay. Also so habe ich es jetzt mal quintessenzmäßig verstanden, und was Apple dann daraus macht, ist ja noch eine andere Frage, aber ich meine, wenn sie jetzt schon mal so eine neue Programmiersprache vorstellt, die ja auch schon mehrere Jahre in Entwicklung ist, wenn ich das richtig sehe.
Also ich glaube seit ungefähr 2010 rum.
Ja, werden sie sich dabei einiges gedacht haben, und ich denke mal, für ihr Portfolio werden sie sich da jetzt nicht mehrere Sprachen langfristig ins Haus holen.
Das nicht, nee.
Dass sie da irgendwann Swift-only für iOS machen werden.
Ja, sagen wir es mal so, das ist jetzt momentan eigentlich gar nicht das Problem. Also um die Programmiersprache kurz anzureißen, die ist eigentlich, das ist so, ich habe mir die mal so ein bisschen die Features angeguckt, und es liest sich so alles wie eine solide, ganz nett gemachte moderne Programmiersprache. Also ich würde jetzt nicht sagen, da ist ganz viel, da ist jetzt was, Gesundheit oder was auch immer.
Ja, genau.
Also da ist jetzt eigentlich nichts Neues drin, da ist so alles, was man schon irgendwo in anderen Programmiersprachen gesehen hat, da ist irgendwie, keine Ahnung, das Pattern Matching mit drin, da sind Die Programmiersprache hat Closures, die hat Tuple, die hat irgendwie Type Inference. Das ist alles, was man schon aus anderen Programmiersprachen kennt. Ich finde, das ist ganz nett umgesetzt. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass es halt auf binär kompatibel zu Objective-C-Code ist, der aus LLVM dann letzten Endes rausfällt. Das heißt, der Swift-Code, der erzeugt einen LLVM-Intermediate-Code, der quasi kompatibel zu dem von Objective-C ist. Und das bedeutet halt letzten Endes auch, du kannst halt auch den ganzen Objective-C-Code von Swift aufrufen und umgekehrt.
Genau, man kann das super nebeneinander laufen lassen. Ja. Also man muss es sich im Prinzip vorstellen, auch wenn es nicht ganz gleich ist, es ist wie mit der Java Virtual Machine. Ja? Also sowohl Objective-C als auch Swift-Code erzeugen Code, der dann nachher in dieser Runtime lauffähig ist und der auch, weil er für die Runtime gleich aussieht, miteinander reden kann.
Genau. Ich glaube nicht, dass Objective-C komplett wegfallen wird, weil man mit Swift bestimmte Dinge nicht machen kann, die man mit Objective-C machen kann. Gerade jetzt so direkt mit irgendwelchen C-Pointern rumhantieren und sonst irgendwas und da Pointer-Arithmetik machen, das ist zum Beispiel in Swift einfach nicht drin. Die Sprache ist schon dazu designed, quasi auch Memory, also Speichersicherheit zu bieten und bei bestimmten Dingen, wo man das vielleicht nicht haben möchte, wäre einem die Sprache dann im Weg. Aber das komplette System ist schon so designt, dass man quasi kompatibel zu anderen Code-Teilen ist, die jetzt vielleicht in C oder Objective-C oder in C++ geschrieben sind.
Hm. Na gut, muss man
also,
sehen.
Ich bin gespannt. Ich finde es halt dann interessant, dass so Leute dann ankommen wie, oh, da ist ja jetzt irgendwie außer Grand Central Dispatch kein Concurrency-Mechanismus in der Programmiersprache eingebaut und keine irgendwie asynchrones I.O. und sonst irgendwas. Aber ich denke, die Programmiersprache ist halt auch nicht, die ist dazu designed, Apps für den Desktop und für iOS zu schreiben und jetzt nicht, um irgendwelche High-Performance-Server-Anwendungen zu schreiben.
Genau.
Also ich denke, dass da muss man halt auch irgendwie sich überlegen, wofür ist die Programmiersprache jetzt eigentlich designed und was will man damit machen, und jedes Paradigma, was man da mitbringt, hat halt seine Vor- und auch seine Nachteile, und ich denke, so für den Einsatzzweck sieht es schon ganz nett aus. Also ich habe hier mal so noch so Flappy Bird in Swift verlinkt, was irgendwie einer so, das ist halt auch krass, da hat einer so, also Flappy Bird einfach mal 12 Stunden, nachdem die Programmiersprache veröffentlicht war, auf GitHub gepusht.
Ja.
Okay, so. Also man kann die Sprache jetzt schon verwenden,
ja,
und benutzen,
ja,
und
ja,
genau,
Dinge damit tun.
Also
und dann für iOS 8 damit entwickeln.
Für iOS 8 oder auch macOS 10.10 oder auch iOS 7 und macOS 10.9. Also die Runtime wird auch gebackportet. Es wird eine Runtime für die zwei letzten Major Releases von iOS und macOS 10 geben.
Mhm.
Man kann eben momentan die erste Beta von Xcode 6 oder heißt das da Beta oder Developer Preview runterladen, entweder für Mavericks, also das aktuelle macOS, oder auch für die Developer Preview von Yosemite. Und was ich vorher noch gelesen habe, also zum einen mal noch kurz, ich habe während der WWDC, also während das alles lief, auf Twitter Aussagen vernommen, wie Objective-C wird es auch weiterhin geben. Aber das heißt natürlich nicht, dass Apple das groß pushen wird, sondern das heißt erstmal, das bleibt bestehen. Und das andere, was ich vorher aus mehreren Quellen Twitter-mäßig gelesen habe, ist, dass sobald iOS 8 rauskommt, soll Swift als Sprache Open Source werden und wahrscheinlich irgendwie neben LLVM irgendwie da so stehen. Also ist ja auch mit ein Projekt von dem Chris Lattner, der LLVM groß gemacht hat, der Entwickler,
genau,
der ursprüngliche Entwickler von LLVM.
Ja, also Chris Lattner, der ist, das hat er jetzt auch so auf seiner Webseite aktualisiert, da ist jetzt auch irgendwie ein Absatz über Swift, aber der hat halt letzten Endes auch irgendwie an Xcode mitgearbeitet, an Instruments, an irgendwelchen sonstigen Developer-Tools und vor allem halt auch an LLVM für Apple, an der Objective-C Runtime und an der Compiler-Infrastruktur dafür. Und ich denke, sag mal so, das hört sich so an wie jemand, der weiß, was er tut. Und ich glaube, wenn die da halt auch irgendwie dementsprechend 4 Jahre lang Ressourcen reingesteckt haben, dann ist das jetzt tatsächlich was, was vielleicht auch mal da ist, um da zu bleiben. Also ich meine, es gab ja bei Apple schon sehr oft Versuche, andere Programmiersprachen neben Objective-C zu etablieren. Also ich glaube, sie haben mal versucht, auf dem Mac mal irgendwie ihre Coco-Java-Bindings zu pushen, dass man, also es gab ja tatsächlich dann auch irgendwie so ein paar auch so bekanntere Apps, da gab es mal so einen FTP-Client, der dann in Java geschrieben war, aber ein Coco-Interface hatte.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der...
Es gab auch Ruby-Bindings.
CyberDuck, glaube ich, oder so. Es gab,
ja, aber CyberDuck gibt es ja immer noch.
Ja.
Ist es nicht Java?
Ist es nicht Java? Dann war es irgendwas anderes.
Oh, doch.
Oder?
Ich will hier gerade CyberDuck aufmachen und dann sagt mir mein Mac nur, oh, du musst noch Java installieren.
Ja, okay, dann war es das tatsächlich doch die Geschichte. Okay.
Jetzt weiß ich, warum der so schlecht ist.
Ja.
Sorry.
Ja, sie haben mal eine Zeit lang versucht, irgendwie hier Ruby-Bindings für Coco anzubieten und haben es auch nicht so richtig hingekriegt. Dann gab es ja mal dieses LLVM-Ruby. MacRuby. Mhm. MacRuby haben sie mal irgendwie eine Zeit lang angeboten. Daraus ist ja dann auch dieses Ruby Motion Projekt entstanden, womit man halt quasi auch iOS-Anwendungen in Ruby schreiben kann.
Mhm.
Aber sagen wir mal so, diese ganzen Programmiersprachen, die haben sich halt alle nicht so richtig integriert in das komplette Ökosystem, weil halt die kompletten APIs und alles außenrum halt auf diese Objective-C-Runtime ausgelegt ist. Und letzten Endes, sehr gute Programmiersprache, die lernt man mal am Wochenende, wenn man schon irgendwie programmieren kann. Ich glaube, die APIs dahinter, die ändern sich ja jetzt eh nicht großartig und die sind in Objective-C geschrieben und deswegen glaube ich auch nicht, dass es großartig jetzt irgendwie viel verändern wird, außer dass man halt sagen kann, okay, man hat vielleicht eine besser designte Sprache, die besser auf den Einsatzzweck ausgelegt ist.
Mhm.
Ja, aber so, also ich bin mal gespannt, wie sich jetzt das Ganze verhält. Ich meine, sie haben sehr viel für Entwickler angekündigt auf der Keynote und ja, State of the Union habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, also es könnte interessant werden, sagen wir mal so. Ich meine, es ist natürlich auch viel dabei, was so weiteren Login für Entwickler und Benutzer bedeutet.
Enorm.
Also gerade jetzt so, ich weiß nicht, eins, was ich mir noch irgendwie notiert habe, ist CloudKit.
Mhm.
Das soll ja quasi so ein Plattform as a Service für iOS-Applikationen sein. Das ist dann irgendwie kostenlos und irgendwie, aber das macht halt
nicht nur für iOS. Also das ist echt ein komplettes Backend as a Service.
Genau.
So ist der Plan.
Ja, und quasi man kann halt durch ein clientseitiges SDK serverseitige Logik steuern und so, das hört sich alles schon ganz nett an, das bedeutet aber zwei Dinge. Zum einen, es wird wahrscheinlich für Entwickler sehr viel einfacher, Apps zu schreiben, die eine Serverkomponente haben, weil man das quasi nicht mehr selber hosten und nicht mehr bezahlen muss und
weil
so.
Weil man
und
sich auch nicht mehr um den Server in dem Sinne auch konzeptionell kümmern muss.
Ja. Genau. Und auf der anderen Seite sorgt es halt dafür, dass die Apps, die damit geschrieben werden, nur auf Apple-Produkten laufen werden.
Ja.
Weil man kann jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich mache jetzt hier mal irgendwie meinen lustigen Katzen-Sharing-Dienst und setze den auf CloudKit auf und portiere das dann mal auf Android. Das ist halt da nicht drin.
Ja, das hat mehrere Gründe, warum das nicht geht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil bei CloudKit nur eine Art der Authentifizierung von Benutzern vorgesehen ist, nämlich die über eine iCloud.
Genau.
Über ein iCloud-Login und ja. Den hat ja ein Android-User in der Regel da nicht.
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass die APIs an sich, die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht groß offengelegt. Also sagen wir mal, die Kommunikation zum Server, weiß ich nicht, ob das könnte man dann zwar reverse-engineeren, aber ich glaube nicht, dass man dann da irgendwie lange damit glücklich wird.
Ja.
Definitiv. Also ich denke, das ist halt schon so darauf ausgelegt, okay, man macht es den Entwicklern möglichst einfach, aber man sperrt sie dementsprechend auch in der Apple-Welt ein.
Ja, genau. Also der Login-Effekt ist auf jeden Fall da, in vielerlei Hinsicht. Auch viele andere Frameworks, die vorgestellt wurden, gingen stark in die Richtung, dass Apple jetzt wieder sagt, okay, gut, die letzten Jahre waren irgendwie schön und gut und jetzt sorgen wir wieder dafür, dass unsere Entwickler bei uns bleiben. CloudKit hatte ich am Anfang sehr starke Zweifel und muss auch immer noch, also habe noch immer nichts damit gemacht, habe nur Doku gelesen. Wird interessant. Ich hatte Zweifel deswegen, weil ja die Reputation von Apple, wenn es darum geht,
Cloud
Web-Services zu bauen, nicht so genial ist. Dann habe ich mir aber in einem Talk, ich weiß nicht, ob das in State of the Union war oder in einem der CloudKit-Talks, angehört, dass einige der Features, die sie jetzt, also einige der neuen iCloud-Sachen, auf dem selber aufsetzen. Also, dass sie sagen, ja, wir benutzen das selber, um das zu bauen. Also haben das auch so eine Art als Dogfooding wohl ein bisschen betrieben. Dass sie da nachher den Special Build von CloudKit irgendwie für sich selber verwenden oder wie auch immer, steht außer Frage. Aber das macht mir ein bisschen mehr Hoffnung, dass das nicht nur wieder so ein, oh, hier, guck mal, CloudKit voll toll und nachher geht wieder gar nichts, ist. Und das andere, was für mich, also A, ja, ein Login ist, aber wesentlich mehr eben für den Nutzer, also für den Consumer, ist die technische Basis dahinter ist Multi-Peer-Connectivity, das es jetzt auch für den Mac gibt. Mhm. Und das, der Marketing-Name dafür ist Continuity bzw. Handoff. Und das habe ich schon ausprobieren können und das ist echt gigantisch, wenn es funktioniert. Also das ist dieses Feature, das sie vorgestellt haben, dass zum Beispiel jetzt eben der Mac auch Telefonanrufe vom iPhone annehmen kann oder wenn man auf dem iPhone oder auf dem Mac jeweils eine E-Mail anfängt zu schreiben, dass dann das andere Gerät das mitbekommt und man da direkt weitermachen kann, solange die im gleichen WLAN sind und einigermaßen miteinander gesynkt sind.
Ja, oder so Geschichten, dass man halt jetzt zum Beispiel auch einfach eine SMS auf seinem Mac tippen kann und die wird dann übers iPhone verschickt.
Eine SMS, buhu.
Ja, oder ja, das ist total witzig, weil das meinte ich vorher auch mal, als ich gesagt habe, da kommen wir später noch dazu. Einer von den Bekannten, den ich dann den letzten geschrieben habe, ich habe halt irgendwie instinktiv dann auf meinem Mac das Messages aufgemacht und habe eine Nachricht losgeschrieben und habe dann erst später gemerkt, ah, warte mal, das war ja jetzt alles hier in grünen Sprechblasen. Also ich habe gerade, ohne dran zu denken, auf meinem Mac eine Nachricht geschrieben und mein iPhone hat das als SMS rausgesendet. Hat reibungslos funktioniert. Und auch seine Antwort an mich, die hat reibungslos funktioniert. Und das ist das Gigantische daran. Ich merke das gar nicht mehr oder man merkt das gar nicht mehr, aber das gibt's halt nur für die Apple-Plattform erstmal.
Ja, sagen wir mal, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert als Benutzer. Ich meine, ich finde das technologisch total cool und ich möchte das haben und überhaupt und sowieso. Auf der anderen Seite sorgt es halt auch dafür, dass ich, je mehr ich diese Technologie benutze, je weniger komme ich dann halt wieder von dieser Plattform weg, ohne Schmerzen zu erleiden, weil
mehr Login.
Ja, aber dafür habe ich halt Features, die ich halt mit anderen Plattformen nicht habe und ich glaube, dann nehme ich lieber diese Features und den Login in Kauf, um mir später vielleicht mal einen Arsch zu beißen. Aber solange irgendwie andere Plattformen mir halt sowas nicht bieten und das irgendwie Dinge sind, die mir das Leben leichter machen, bin ich da, glaube ich, Pragmatiker genug, um zu sagen, ja, okay, dann nehme ich es halt so in Kauf und ich muss mir halt dessen bewusst sein, was ich da tue. Ich glaube, das ist halt das Wichtige.
Ja. Mhm. Obwohl das jetzt auch nichts Neues ist, also gut Continuity
oder Handoff.
Aha. Geht nochmal ein paar Schritte weiter, aber ich meine, das gleiche kannst du mit einem Android-Gerät und KDE auch machen, dass du SMS tippen kannst und pipapo. Also das ist jetzt auch keine neue.
Ich sag jetzt auch nicht, Apple hat das erfunden oder so, aber zumindest, das ist. Wenn ich jetzt ein iPhone und ein iPad habe oder andersrum, wenn ich schon ein MacBook habe, dann werde ich mir diese Hardware kaufen, weil die passt dazu. Und ich werde mir jetzt, wenn ich ein Android-Telefon habe oder ich werde mir, wenn ich ein MacBook habe, werde ich mir kein Android-Telefon kaufen, weil damit wird das nicht funktionieren. Mit einem iPhone wird es funktionieren.
Ja.
So rum ist die Denke.
Macht halt den Vendor-Login halt doch mal noch stärker.
Genau, also den Login halt, also CloudKit ist zum Beispiel was, das macht den Login für Entwickler enorm stärker, auch ein Stück weit für End-User, weil sie halt nur noch ihre komische iCloud-Login-Daten brauchen, in der Theorie. Und Continuity macht halt den Login für User noch
krasser.
Geht da irgendwas über die Apple-Server drüber oder ist es tatsächlich lokal nur im WLAN?
Bei Continuity?
Ja.
Das funktioniert komplett lokal.
Nur lokal. Das,
also da, wie gesagt,
die
technische Basis dahinter ist Multi-Peer-Connectivity, das heißt, was es vorher eben nur unter iOS-Devices untereinander gab, dass die über Ad-Hoc-WLANs, Bluetooth-Ad-Hoc, Bluetooth-Low-Energy, was sie gerade zur Verfügung haben, reden, um sich zu identifizieren. Das hat Apple jetzt auch eben in macOS 10 eingebaut. Das ist dann auch die technische Basis davon, dass AirDrop jetzt endlich zwischen iOS und Mac funktioniert. Juhu. Und darüber können diese Devices komplett, was sie wollen, sozusagen miteinander austauschen. Mhm. Und die technische Basis ist dann, so viel kann ich auf jeden Fall sagen, das kann jeder nachlesen, spätestens in ein paar Wochen, dass es mehr oder weniger eine NS-User-Activity von dem einen Device auf das andere Device ausgetauscht wird. Also ein bisschen so wie ein Intent unter Android. Man verkapselt so ein Objekt, das schreibt da rein, okay. Also zum Beispiel das Mail auf dem MacBook schreibt, ja, ich habe jetzt hier gerade eine Mail aufgemacht und da stehen folgende Informationen drin. Und diese NS-User-Activity pusht es immer mal wieder an das iPhone raus oder an alle mit dem Ding.
Verschlüsselt hoffentlich.
Ja, Multi-Peer-Connectivity kann Verschlüsselung. Also ist auch, glaube ich, der Standard.
Okay.
Ja, man kann das einstellen, ob man Verschlüsselung bei so einer Session haben will oder nicht. Und dann schickt es das raus und dann kann das andere Gerät drauf reagieren. Und es gibt dann auch noch andere Sachen wie dieses Mail-Drop. Das betrachte ich dann auch eher ein bisschen kritisch.
Das ist auch nichts Neues. Thunderbird macht sowas auch schon seit Ewigkeiten.
Ja.
Ja. Will man ja eigentlich nicht, dass seine Files noch auf irgendeinem anderen Server gelandet werden oder dann kann man so gleich eine Dropbox hochladen und einen Dropbox-Link generieren. Das ist auch nichts anderes. Außer, okay, ist es netter, wenn du von Apple Mail nach Apple Mail E-Mails schreibst, aber das ist ja auch nicht der Standard, dass du das meistens machst, sondern meistens haben die Leute einen anderen Mail-Client. Deswegen lohnt sich das auch nicht immer. Dann hängt da ein Link dran und dann kannst du auch über irgendeinen anderen Dienst machen, wenn du willst. Naja, alles andere über die WWDC könnt ihr sich an anderen Apple-Podcasts nachhören, dann braucht er uns nicht für. Ich glaube, das Swift wird uns noch eine Weile beschäftigen oder zumindest die Leute, die damit entwickeln. Ich denke ja immer noch, dass das tatsächlich Objective-C dann ablösen wird, weil ich glaube nicht, dass, also zumindest so wie ich Apple kenne, supporten die ja nicht mehrere Sachen gleichzeitig, wenn es denselben Zweck erfüllt. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Kommen wir zum Lesefu.
Irgendwann eine Pfeile gelesen.
Ja, ich mach's kurz. Also der erste Link ist ganz nett. Das ist jemand, der mal so Statistiken über Rap-Künstler gesammelt hat und die mit Shakespeares Gesamtwerk oder dem Wortschatz in Moby Dick verglichen hat. Und zwar hat er halt das Gesamtwerk von bestimmten Künstlern genommen und da quasi die Worte gezählt, die da insgesamt drin vorkommen.
Und das verglichen mit der Anzahl an Worten in Shakespeare und Moby Dick.
Ja, ja,
also in Shakespeare.
Ja, genau, also Shakespeares Gesamtwerk, aber das Ding ist ja, man hat ja einen begrenzten, also es geht nicht um die Worte, sondern um den Wortschatz.
Genau, also nicht die Anzahl Worte, sondern die Anzahl verschiedener Worte,
die
verwendet wurden.
Genau, und das finde ich ganz interessant, er hat die dann mal so nach Komplexität gruppiert und du kannst die dann auch nach Region, aus der sie kommen, sortieren.
Oder nur Wu-Tang-Clan.
Ja, genau, man kann sich dann nur mal irgendwie die Statistiken des Wu-Tang Clans angucken und dann den Einfluss von GZA irgendwie sehen, der halt auch so einen ziemlich großen Wortschatz hat und da scheinbar irgendwie auch sehr viel Einfluss auf die anderen Mitglieder so ausgewirkt hat. Ja, das ist sehr amüsant, kann man sich mal angucken, wenn man sich für Rap oder Statistiken oder sowas interessiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie repräsentativ ist oder ob das die Komplexität oder das Können der Künstler irgendwie widerspiegelt, aber ich fand es ganz interessant zu lesen.
Mhm.
Jo, was habe ich denn noch? Dann habe ich hier einen Artikel vom Thoughtbot-Blog über Regular Expressions. Das sind mal so Grundlagen und der führt einen dann auch so ein bisschen durch erweiterte Features und da ist eigentlich relativ viel zu sehen, was man mit Regular Expressions, in dem Fall jetzt in Ruby, aber halt ist wahrscheinlich auch auf die meisten anderen Sprachen, die reguläre Ausdrücke unterstützen, anwendbar. Was man damit so machen kann und ist ganz nett. Also waren da auch so ein paar Features drin, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Was haben wir denn noch hier? Changes in RSpec 3.0. Ja, RSpec ist jetzt vor kurzem in Version 3 erschienen und da sind mal so die neuen Features aufgelistet in dem Blogpost. Genauso, dann ziehe ich das jetzt hier mal vor, genauso in dem Artikel über Ruby 2.1, da sind mal die ganzen Neuerungen in Ruby 2.1 mit drin, also was Garbage Collection angeht, was bestimmtes Handling von bestimmten Dingen angeht, was Änderungen in bestimmten APIs angeht und so weiter. Das ist ganz gut zu lesen. Dann habe ich so ein bisschen weniger technischen Artikel, nämlich Don't Learn to Code, Learn to Think. Und da geht es im Endeffekt darum, dass jetzt irgendwie so, wir hatten die Diskussion auch schon mal von einem Jahr oder von ein paar Monaten, dass jetzt Leute nicht unbedingt lernen sollten zu programmieren oder dass nicht jeder überhaupt in der Schule oder sonst was lernen sollte wissen sollte, wie man programmiert oder wie man nur programmiert, sondern dass man halt im Endeffekt Informatikgrundlagen vermitteln sollte, damit die Leute sich irgendwie was drunter vorstellen können und ein bisschen intuitives Gefühl, eine Intuition haben, wie man mit IT-spezifischen Dingen umgeht. Und im Endeffekt geht's genau darum in diesem Blogpost. Ich höre gerade übrigens irgendwelche Leute im Hintergrund. Hört ihr das auch?
Ja, da drüben lachen manchmal Leute.
Ah, okay. Das ist so ein bisschen... Ja. Dann habe ich noch was Lustiges, und zwar den neuen X-Men-Film. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Nee, noch nicht, aber wollen wir... Also ich will ihn auf jeden Fall
irgendwie noch sehen. Also ich habe ihn in Stockholm gesehen. Ist nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe, aber ich fand ihn ganz amüsant oder ganz unterhaltsam. Der Freund, mit dem ich drin war, dem hat er überhaupt nicht gefallen, aber kann man sich mal angucken. Und das ist jetzt irgendwie so die Spoiler-Version in Git. Mhm. Also da kann man sich dann quasi die Story anhand von Git-Commits
gut,
so
also
angucken.
Noch nicht angucken, wenn ihr ihn nicht gesehen habt.
Ja.
Gut, dann lasse ich das mal. Ich will ihn unbedingt noch sehen, ja.
Okay.
Okay. Dann Mimimi.
Das eine Mimimi, das lasse ich raus, das mache ich irgendwie nächstes Mal.
Ja.
Ich habe noch eins, und zwar, wenn man Desktop-Betriebssystem benutzt, achtet darauf, was ihr anhabt an Diensten und an irgendwelchen Third-Party-Apps und sonst irgendwas, wenn ihr Tethering benutzt.
Ja, wenn die meinen, sie haben WLAN, dann machen die eine Menge drüber.
Ja, ja, das ist richtig.
Weil sie das nicht anders wissen.
Ja,
ne?
Das ist richtig. Also, die wissen es halt nicht besser, weil sie es nicht besser wussten.
Da sagt die Dropbox erstmal, gib alles her, was da in letzter Zeit reinkam.
Ja, nee, das Ding ist halt auch bei einem Desktop-Betriebssystem, das kennt ja diesen Modus, ich habe jetzt nur Mobilfunk, nicht im Gegensatz zu einem Mobilfunktelefon.
Ja, also sagen wir, macOS kennt ihn nicht.
Ja,
andere Betriebssysteme könnten ihn theoretisch kennen.
Bist du sicher? Also ich kenne kein Desktop-Betriebssystem, was das irgendwie, also mir wäre es...
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur von macOS sicher, dass es den nicht kennt.
Ja, also ich gehe jetzt einfach mal implizit davon aus, dass es bei anderen Betriebssystemen vielleicht auch nicht so der Fall ist, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ingo?
Nein, ich glaube nicht, aber es ist okay. Halt bei macOS schon ein bisschen schlimmer, weil der normalerweise auch automatische Updates macht, wenn du nicht ausschaltest und pipapo.
Genau.
Bei einem Windows natürlich auch, aber bei einem Linux habe ich jetzt meistens nicht das Problem, dass er anfängt, irgendwelche Apps oder
Dinge zu tun.
Programme zu updaten.
Wenn dein Rechner dir im App-Nap die SIM-Karte leer saugt.
Ja, deswegen ist es da nicht ganz so hart.
Ja, nee, das ist halt tatsächlich so. Ich war jetzt eine Weile gedrosselt. Was heißt gedrosselt? Ich war jetzt eine Weile, irgendwann mal war ich gedrosselt, aber ich war ja erst so auf Tethering angewiesen. Und da habe ich halt irgendwie so, ja gut, ich habe mein Handy da reingesteckt oder irgendwie ein WLAN aufgemacht und dann irgendwie angefangen zu arbeiten und ich denke mir die ganze Zeit so, was verursacht hier ständig ein Upstream und warum geht mir die ganze Zeit hier Traffic weg und so. Ja, stellt sich raus, ich hatte den iCloud-Sync, den Fotostream-Sync an und der hat dann ständig lustig Bilder, die ich vorher mal importiert hatte, irgendwie per UMTS in die Welt rausgeblasen.
Super gut, vor allem wenn du deine Bilder in der Regel mit einer Digitalkamera in RAW schießt, weil der iCloud Fotos, der Fotostream die Bilder ja in Originalformat und Auflösung hochlädt.
Mhm. Nee, in meinem Fall waren das nur Bilder vom iPhone, aber das hat auch gereicht. Das
reicht auch, ja.
Ja, ja, was war da noch? Irgendwie Dropbox, da habe ich dran gedacht, das auszumachen. Dann gab es irgendwann nochmal so, dass plötzlich ganz dolle so Downloads passiert sind. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich war das dann halt der System-Updater, obwohl ich eigentlich automatische App-Downloads deaktiviert hatte. Was man aber wissen muss, das gilt nicht für System-Updates von Mac OS X selber. Nämlich, da gibt es nochmal eine extra Option in den Einstellungen.
Ja. Prioritätslevel genau. Cupertino, ja.
Ja, genau. Und da muss man halt auch dran denken, dass man das dann auch wieder dass man das alles ausmacht, wenn man denn hier irgendwie nur so restriktiv angebunden ist, weil das macht alles keinen Spaß sonst. Weil irgendwann ist dann halt das Internet leer und mit irgendwie ISDN-Geschwindigkeit surfen, das will man halt auch nicht mehr.
Unter ISDN, ne? Sogar.
Ja. Meistens. Ja, also ich glaube, bei mir ist es 64 Kilobyte, aber ja. Ja, genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich hatte letztens einen seltsamen Fall, als ich mit einem Kumpel irgendwie, mit dem ich schon eine Weile keinen Kontakt mehr hatte, mal angefangen habe, wieder über Twitter Direct Messages zu kommunizieren. Und das ist ja unbenutzbar. Also wirklich, das ist furchtbar.
Also du meinst, dass man keine Links und so mehr austauschen kann?
Genau.
Ja, das ist...
jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Link reingepastet habe, kam irgendwie eine Warnung, oh, so, kann ich verschickt werden, weil Spam-Verdacht und sonst irgendwas. Und weißt du, wir folgen uns gegenseitig und ich weiß jetzt nicht, wie Twitter jetzt auf die Idee kommen könnte, dass das irgendwie Spam sein soll oder so. Auf jeden Fall ist es halt... Also wenn man irgendwie eine URL mitschickt oder sonst irgendwas, muss man davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Und das ist sehr, sehr doof.
Ja. Das haben leider schon viele, viele andere Personen auch öffentlich ihren Unmut drüber kundgetan. Und ich glaube, an Twitter prallt das gerade irgendwie maximal ab.
Ja, das ist ihnen halt hart egal.
Ich verstehe es auch nicht, weil es gibt, also wenn man da jetzt noch ein Business irgendwie draus konstruieren könnte, warum sie es unterbinden, aber mir fällt einfach nichts ein. Ja, es gibt einfach keinen Grund, das.
Völlig absurde Begründung.
Also ich glaube, die einzige Begründung, die mir einfallen würde, ist, dass Twitter vor ein paar Monaten irgendwann mal aufgehört hat oder irgendwie jetzt per Default nicht mehr, wie war denn die Geschichte? Ich glaube, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man Direct Messages an Leute schreiben kann, denen man nicht folgt, es sei denn, sie haben es explizit deaktiviert. Und um da Spam zu vermeiden, vermute ich mal. Ich glaube, ich habe das bei mir auch deaktiviert, aber ich weiß es nicht.
Das mag die ursprüngliche Begründung sein, aber ich meine, auch da haben sie dann wiederum irgendwie zurückgerudert und haben gesagt, ja, okay, wir machen das ein Opt-in, dass man das aktivieren kann, dass einem Leute DMs schreiben können, wenn man es nicht möchte, weil bei mir kann man das zum Beispiel nicht einfach so und ich habe nichts an der Einstellung geändert, soweit ich weiß. Und ich kann das auch bei vielen Leuten nicht, Twitter trifft in letzter Zeit irgendwie nur noch wirre Entscheidungen. Dazu vielleicht noch kurz, es gab die Tage oder ja, vor einer Woche glaube ich auch mal so den Fall, dass von Tweetbot so Emergency-Updates ausgerollt wurden für Mac und iPhone. Es gab keine genauen Details darüber, außer dass die Tabbots auf ihrem Blog irgendwie geschrieben haben, ja, Twitter hat gesagt, hier und dann müsst ihr irgendwie ein neues Token und euch wahrscheinlich neu authentifizieren bei dem Account. Irgendwas mit den Push-Notifications oder so, aber mehr habe ich nicht rausfinden können. Und das ist maximal nervig, weil seither klappt das bei mir nicht mehr. Also seither sagt das zum Beispiel jetzt hier, wenn ich den Podcast Twitter-Account auf meinem iPhone in Tweetbot irgendwie aufmachen will, da habe ich mich jetzt, glaube ich, schon 5-mal neu authentifiziert irgendwie und er merkt es sich einfach nicht. Also das ist irgendwie hart verbuggt und das lief vorher alles super und jetzt läuft es gar nicht mehr.
Ja, also ich hatte da irgendwie den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen mein Passwort nicht mehr ging. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das falsche Passwort in meinem Passwortmanager gespeichert und ich musste dann auch erst wieder irgendwie auf den vergessenen Link klicken und das Passwort neu setzen und und das irgendwie, ja. Ich bin, glaube ich, über eine Woche mit irgendeinem komischen Icon unten in meinem Tweetbot rumgerannt, dass ich keine Direct Messages mehr lesen kann.
Mhm. Ja. Ja. Das Schönste war irgendwie, ich habe das dann einmal irgendwie den Prozess angestoßen für einen Account und merkte dann mittendrin so, ich habe das Passwort gerade nicht irgendwie greifbar und wollte das dann abbrechen. Und dann konnte ich nicht mehr raus aus dem Ganzen, weil immer über den Button, wo ich zurück zu den anderen Accounts kann, hat sich dann immer die Fehlermeldung gelegt, dass ich mich nicht bei Twitter authentifizieren habe können. Und witzigerweise hat dann einmal, also für einen halben Tag lang oder so, bis ich das Device komplett neu gestartet habe, hat auch ein App neu starten, also über Force Quit und so, hat auch nichts gebracht. Das ist alles
groß.
Weird. Das hängt aber möglicherweise mit meinem eigentlichen Mimimi zusammen. Stimmt, Ingo hat seins schon erwähnt, ja. Mit dem Nexus. Im Wesentlichen klar, bin selber schuld, iOS 8, ich muss es halt jetzt testen und da
mach's auf ein Zweitgerät.
Genau,
ja,
du brauchst ein Zweitgerät.
Ja, mein hauptsächliches Zweitgerät ist ein iPhone 4 und das wird nicht mehr unterstützt.
Dann mecker Apple an.
Ich kaufe mir jetzt nicht deswegen nochmal ein 4S oder
doch,
ein 5 oder ein
musst 5S. Musst du aber machen.
Lange Rede kurz, das ist eigentlich alles okay. Ich meckere auch gar nicht wegen iOS 8 selber, dass das Bugs hat und so und dass gerade WhatsApp nicht geht, ist mir eigentlich ganz recht. Das ist nicht das Problem. Das Einzige, was mich irgendwie anödet, ist jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht wieso. Um mich rum machen das irgendwie 5 Leute das Restore und es funktioniert. Also das macht einfach nur einen ganz normalen Restore und alles ist danach super und sie haben das neue OS drauf und bei mir sagt es irgendwie jedes Mal, egal ob ich es an meinem iPad oder an meinem iPhone mache danach, ja, nö, Gerät ist jetzt kaputt, wäre schön, wenn du irgendwie ein Backup irgendwo noch hast und so weiter und so, und ich kriege das dann alles immer wieder hergestellt, das ist immer stundenlange Arbeit. Da bin ich irgendwie nicht so vom Glück gesegnet. Das hat mich jetzt nach der WWDC-Keynote irgendwie am nächsten Tag irgendwie ein paar Stunden gekostet.
Tja, dafür ist halt Beta.
Dafür ist Beta und kann einige tolle Sachen und wird bestimmt bald besser und irgendjemand muss die ganzen Bugs ja auch sehen.
Ja, gut. Kommen wir zu den Picks, zu unserer letzten Kategorie für diese Ausgabe auch mal wieder. Ausgabe auch, ja.
Ja. Ja, wir hatten ja schon vorher angesprochen, vielleicht gibt es da bald von Amazon bald ein Smartphone. Wenn man aber das Video, das Amazon da so als Teaser rausgebracht hat, unter einem gewissen anderen Aspekt betrachtet, dann ist das auch sehr lustig.
Ja. Einfach mal angucken und auf sich wirken lassen.
Einfach mal sich die Anweisung sozusagen durchlesen und angucken und dann, naja. Ja.
Aha, okay. Gut.
Ja, ich habe hier eine Webseite und zwar replyGIF.net. Das ist ganz cool, weil da gibt es so Reaction-GIFs, die man irgendwie seinen Kollegen schicken kann, um auch in bestimmte Dinge irgendwo einen Pull-Request oder sonst wo zu kommentieren. Oder sonstige Im Dinge.
Bookmarked.
Das ist auf jeden Fall, also das sind für also alle möglichen Gelegenheiten lustige GIFs vorhanden und ich glaube, da hat man Spaß mit.
Ich suche gerade noch das Allerwichtigste, nämlich das, wo Jeremy Clarkson Rubbish sagt.
Sehr gut. Dann habe ich jetzt vor kurzem mal wieder angefangen, ein Spiel zu spielen und zwar ein Multiplayer-Spiel und zwar von Dings hier. Wie heißt sie? Die.
Ah, ach so, die mit den Multiplayer-Spielen.
Die mit den Multiplayer-Spielen, nämlich Blizzard, genau, Blizzard.
Ach so,
sag das doch. Und zwar ist das Spiel Hearthstone Heroes of Warcraft und das ist so ein Online-Trading-Kartenspiel, was irgendwie so ganz cool ist.
Hast du viel Zeit?
Ganz.
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist halt so ganz, ganz lustig, weil wenn man mal ab und zu mal so ein paar Minuten Zeit hat, also das gibt's irgendwie für Windows, für macOS und für iOS, aber fürs iPad nur. das ist halt so, kostet nichts, ist irgendwie so free to play und man kann sich irgendwie Kartensets gegen Geld kaufen, aber man kann halt, wenn man da einfach nur spielen will, halt auch irgendwie sagen, okay, man gibt kein Geld aus und spielt sich einfach Dinge frei. So. Und das ist so der Modus, in dem ich da gerade spiele und man kann halt sagen, okay, man macht das halt nur mal so und so ein Match geht halt irgendwie 5 bis 10 Minuten und dann ist halt rum. Und man muss da nicht so super viel Zeit reinstecken und das ist auch mal ganz lustig, weil man dann halt irgendwie auch gegen seine Freunde spielen kann und sonstige Sachen. Ja, ich bin da irgendwie, als ich mit meinen Kumpels da in Berlin und in Stockholm rumgehangen bin, bin ich da irgendwie angefixt worden und ich habe tatsächlich auch nicht mehr großartig gespielt, seit ich jetzt wieder aus dem Urlaub gekommen bin, aber so bei Gelegenheit ist es ganz nett und ja. Was habe ich noch? Dash.vim, das ist ein für Dash, also nicht für diese Shell, sondern für die Mac-App, mit der man Sudoku lesen kann. Es ist ein Vim-Plugin, mit dem man
Sudoku lesen.
Sudoku, ja. Genau. Das ist ein Vim-Plugin, mit dem man quasi Dash ansteuern kann, um da Suchbegriffe einzugeben.
Ganz wichtige Sache.
Ja, das ist sehr wichtig.
Ja,
für okay. Die Leute, die die ganze Zeit Vim benutzen, die dann Dash aufmachen.
Ja, genau, so wie ich zum Beispiel.
Okay, ja. Es gibt für alles.
Für alles gibt es ein Vim-Plugin.
Ja. Für alles, was man sich ausdenken kann, gibt es auch Porno. So ähnlich. Funktioniert das da, glaube ich, auch.
Hm.
Nicht?
Weißt du? Das ist dann Rule 35. There's a Vim-Plugin for it.
Genau. Wir sind ja im Jahr 1 nach Snowden. Also vor einem Jahr hat unser heimlicher Held. Alles veröffentlicht oder viel rausgebracht, was uns heute immer noch beschäftigt. Und passend dazu gibt es eine Kampagne, ein Bed for Snowden. Das heißt, man kann sich aus seiner zum Beispiel Haustür irgendwie so einen kleinen Aufkleber draufpacken. Wenn Snowden hier vorbeikommt, kriegt er hier meine Couch und kann hier übernachten. Was so ein bisschen zeigen soll, dass viele Leute in Deutschland Snowden gerne hier hätten und auch bereit wären, dafür quasi ihr Bett zu opfern. Ja.
Naja, nicht zu opfern, also es ist nicht RMS.
Der würde nur auf der Couch schlafen.
Ja, aber danach kannst du die Couch auch verbrennen.
Ja, they had to burn the sheets.
Ja. Gut, wollte ich nur noch mal erwähnen, fand ich es erwähnenswert sozusagen. Ja.
Pick. Ja.
NSA, bleiben wir gleich dabei.
Genau, gibt ja irgendwie jetzt hier ein Plugin in Google Mail oder für Google Mail, um End-to-End-Encryption da zu machen. Habe ich mich noch nicht genau mit auseinandergesetzt, werde ich aber demnächst auch tun. Wichtig und witzig ist vor allem das eine Easter Egg, wenn man sich das bauen will, dann ist in den Anleitungen irgendwie was drin. Man muss da so einen Flag mit übergeben. Man muss nicht, aber man kann da so einen Flag übergeben. SSL added and removed hier bei einem so einem Curl-Aufruf. Und das ist eine witzige Anspielung auf eine dieser Folien aus Snowdens Fundus, wo die NSA irgendwie dargelegt hat, welche war das, ihre Tailored Access Operations oder wer, wo sie das SSL zwischen dem Google Frontend und dem Public Internet
ausschalten.
Genau, ausgeschaltet haben mit dem Kommentar SSL added and removed here. Ja, ganz nette Anmerkung mal so.
Auf jeden Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Gut. Dann Festplatten schmelzen. Hat hier der Leadname irgendwie noch eingefügt. Einen Blog-Eintrag von Frank, wie er mit Thermite Dinge zum Schmelzen bringt. Also Festplatten sozusagen, die danach.
Ja, weil so ein Bolzen durchdrücken ist noch nicht cool genug.
Nee, muss man schon richtig hardcore machen. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Oder auch nicht. Ja. Und dann noch?
Ja, als Rausschmeißer habe ich noch einen lustigen Hund, der Steven sagt.
Das ist aber super.
Das ist einfach, also ich habe das heute gesehen und ich habe mich den ganzen Tag jedes Mal wieder gefreut, wenn ich es wieder gesehen habe. Das ist so großartig. Also ich habe es auch schon in den Chat gepostet. Ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es ist ein lustiger Tweet, an dem ein Foto hängt, an dem auf dem ein Hund lustig guckt und Steven sagt.
Steven mit PH.
Ja, mit PH, ja.
Ja, okay.
Also ich hab mich sehr drüber amüsiert.
Das ist gigantisch.
Ja.
Gut, also wenigstens am Ende hatten wir doch noch was zu lachen in dieser sonst so traurigen Sendung.
Schade, dass du alles immer so traurig findest.
Ja, also wir haben rumgeheult ganz viel.
Ach komm, Mingo, das ist doch, ich meine, die Autos, die interessieren ja eh keinen. In ein paar Jahren haben wir keine Autos mehr.
Stimmt.
Und
wir haben eh nur selbstfahrende Autos von Google. Das haben wir völlig verpasst hier.
Ja, stimmt.
Ja, die fahren einfach dahin, wo Google will.
Aber die sind doch so klein, die sind so klein und süß und
ja, genau, denen kann man gar nicht böse sein dann.
Ja. Auch. Ja, ich würde ja tatsächlich lieber auf einen Black Dog reiten. Das wäre doch mal eine
Auf einen Big Dog, genau.
Das wäre doch mal eine Fortbewegungsart, die doch irgendwie Stil hat. Auf so einem Roboterhund reiten. Kommt man sich gleich vor wie He-Man.
Ja. Da können Sie dann auch gerne nachverfolgen, wo ich mich hin fortbewege. Das ist mir egal.
Genau.
Big Dog rumreiten.
Wenn ich auf dem Big Dog über die Autos hinwegspringen kann, dann ist es mir das wert.
Ja, genau. Im Zweifelsfall kann der Big Dog ja so mit Steinen werfen.
Ja. Und mit Google Maps navigieren.
Dann hast du gerade kein Internet und dann kann er dir nicht mehr sagen, wo du hinreiten.
Ja, dann explodiert er einfach.
Puh. Genau, puff.
Nee, das dann, weißt du, das ist so ein Militärroboter, der dann quasi dazu gebaut ist, nicht den Feinden in die Hände zu. Ja, genau, der self-destructet dann halt, wenn er die Verbindung zum Mutterschiff verliert. Das muss man wissen.
Ja, das ist Physik. Das muss man wissen.
Ja.
Gut, dann. Ich wünsche euch viel frohe Zeit. Pass auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Ciao. Ciao.